Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Die Bewegtbildbanausen.
Wunderbar hast du das gemacht. Sehr schön.
Die Bewegtbildbanausen.
Okay.
Ja, wir hatten schon alle vor dem Mikrofon.
Alle.
Absolute Gentlemans, absolute Proleten. Heute haben wir beides. Classic Dave ist wieder da.
Wie, ich bin Twitter oder was?
Ja.
Sowohl Gentleman als auch Prolet?
In der Hinsicht definitiv. Du kannst gerne nochmal dein Bildschirmschoner-Bild anmachen. Dann siehst du mal die seriöse Seite von dir und dann kannst du gerne nochmal das Video anmachen, wo du Breakdance vor dem indischen Restaurant machst.
Ich habe das ja auch mal bestätigt bekommen von meiner damaligen Professorin, bei der ich dann auch diplomiert hatte. Die meinte auch, ich komme in beiden Welten gut zurecht, in der intellektuellen Welt und in der, naja, ich kann mich auch mit normalen Leuten verständigen. Ich glaube, so in der Richtung
hat das normale Leute. Okay.
Der Dave hier. Best of both worlds.
Classic Dave! Ja.
Absolut. Geil.
Nee, vielen Dank. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Ist ja schon eine Weile wieder her.
Naja, ist, also, du bist schon, warst letzten Monat hier, also. Jetzt mal.
Stell ihn mal nicht so an.
War jetzt mal die Füße stillhalten. Doch, du warst letzten Monat erst hier.
Ach Quatsch. Ist ja kein
Scheiß. Ach Quatsch, sagt er.
Nein, aber er hat doch recht. Er kann ja jedes Mal
kommen. Du kannst jedes Mal kommen, aber du brauchst nicht hier antanzen mit von wegen, ist so wieder so lange her, so.
Manche ja, okay, nee, vielleicht vermischt sich das auch, weil ich ein Projekt mit dabei habe, was jetzt auch schon zwei Monate her ist, dass ich geguckt habe und die Erinnerungen schwinden so ganz langsam. Deswegen habe ich gesagt, ey, ich muss unbedingt wieder herkommen,
ja, okay,
damit ich es mir noch bringen kann.
Mhm. That's what she said.
Mhm.
Aber ja, weil als wir unseren Vorlauf hatten, habe ich auch so ein paar Sachen geguckt und dann ist es teilweise zwei Wochen her, dass ich die Sachen gesehen habe, als ich die rezensiert habe. Und dann dachte ich auch so, ja, ist nicht mehr ganz so frisch. Muss man schon ein bisschen rekapitulieren. Wenn man danach noch irgendwie 10 Filme gesehen hat,
ja, Mann,
dann sind die Eindrücke nicht mehr ganz so da.
Ist ziemlich anspruchsvoll, der Job, wa?
Hat Vorteile und Nachteile, der Vorlauf.
Ja.
Ja, steht und fällt dann mit den Notizen.
Ja, das stimmt.
Ja, absolut. Ja, Mann. Ja. Ja, gut, bei mir ist halt, ne, irgendwie 1000 Themen auf Arbeit, die da auch immer nerven. Mhm. Und dann bin ich ja immer noch so krass am Zelda Tears of the Kingdom und zocken. Das beschäftigt mich inhaltlich ja auch noch intensiv.
Hast du denn, Lee hat ja in der letzten Episode über den Film geredet und wir haben null Berührungspunkte, was das Spiel angeht. Hast du denn Warcraft gezockt?
Ja, ich habe damals Warcraft 1 gezockt für den PC.
Der erste Teil.
Den allerersten Teil. Oh, ich glaube, der kam.
So in den 90ern.
Weiß nicht. Ich glaube, der kam 93 raus.
93.
Und ich habe den dann 94, 95 so ungefähr gezockt. Ich glaube, 95 kam dann Warcraft 2 raus. Das war ja damals bahnbrechend. Ich weiß noch, ich habe lustigerweise vor ein paar Monaten erst Warcraft 1 nochmal durchgezockt.
Ach.
Man konnte ja damals auswählen zwischen der Menschenseite und der Orkseite und ich habe dann die Menschenseite erstmal nochmal durchgezockt, weil ich dachte, ey, mir ist eingefallen, ich habe Warcraft 3, das letzte Level, nie geschafft und ich habe gedacht, ey, bevor du irgendwann stirbst, du musst unbedingt noch Warcraft 3 spielen. Mhm. Und ach komm, wie ich halt bin, Komplettist, fängst du nochmal bei 0 an oder bei 1.
Sehr gut.
Und hab nochmal 1 durchgezockt. Und lustigerweise kam dann zum letzten Level mein neuer Monitor. Und hab dann im Freundeskreis auch ein Bild von meinem neuen Monitor gezeigt, was absurd ist, weil der ist riesig. Das sind 2x27 Zoll Bildschirme nebeneinander. Das ist ein Bildschirm, der ist so groß, wie mein Schreibtisch breit ist.
Okay.
Okay. Alter, aber wenn du dann direkt davor sitzt, musst du doch immer hin und her gucken.
Das Spiel ist halt 4:3.
Aber er ist halt immersiv drin.
Das Spiel ist 4:3, das ist dann so, keine Ahnung,
ach so,
ein Viertel und dann genau mittig so von dem Bildschirm. Okay, okay. Aber ey, total pixelig, ist ein 4K-Monitor. Und
ach so.
Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du in dieser Welt drin stehst direkt, ja, so wie Stagecraft hier irgendwie.
Ja, so ein Spiel habe ich leider nicht gespielt. Ich ist ein bisschen komisch. Ich habe eine Krücke als Rechner und der Monitor ist halt top, deswegen muss ich auch wieder einen Rechner aufrissen. Egal, für Warcraft 1 hat's gereicht. Ich habe es durchgespielt, hat Laune gemacht. Das Verrückte ist nur beim ersten Teil, da musste man noch jede Einheit einzeln auswählen, also anklicken und irgendwo hinschicken. Und dann war halt die KI noch nicht so ausgereift. Das heißt, man hat die irgendwo hingeschickt und die wurden halt vom Feind, wenn man die falsche irgendwo hingeschickt hat, erstmal zu Tode geprügelt. Und naja, man musste halt irgendwie da schnell hinterher sein,
okay,
mit Mausklicks. Aber trotzdem, storytechnisch war geil, hat Laune gemacht. Der zweite Teil war umso grandioser, der dritte war auch noch top. Und ja.
Ja, weil du meinst, du den pixelig, also der Komplettist in mir, ich habe irgendwann mal, hat's mich genervt, dass ich San Andreas GTA nicht durchgespielt habe. Und ich war ja bei allen bei 100% und da irgendwie nicht. Da gab's aber schon die neue PlayStation. Mm. Und da gab es noch nicht dieses von wegen so jetzt für die neue PS3 irgendwie hochskaliert oder so hin und her, sondern ich habe dann auf PS2 habe ich nochmal angeschlossen an meinen Flatscreen und habe dann nochmal San Andreas gespielt. Ich dachte so, Alter, das sieht richtig scheiße aus. Ey. Das ist alles komplett verpixelt und so. Das sieht richtig beschissen aus, wenn du die PS2 an so einen großen Fernseher anschließt, geschweige denn an die Beamer, wo ich normalerweise zocke.
Ja.
Und dann habe ich es gelassen und dann kam irgendwann mal eine PS3-Version raus, wo sie es halt so ein bisschen halt frisch gemacht haben.
Ah, ja.
Und da ging das dann.
Ja.
Aber je größer der Screen, also desto beschissener lassen sich diese Spiele damals spielen.
Ja, voll. Absolut.
Leider.
Ja, braucht man echt noch so eine alte Röhre.
Da bräuchte man noch einen Röhrenfernseher. Ja, da ist noch original.
Ja.
Naja.
Nee, aber ich habe World of Warcraft nie gezockt. Das war Nathalies Ding dann damals mit ihrem damaligen Partner.
Hast du den Film gesehen?
Hallo, im Kino in 3D, war geil.
Im Kino in 3D. Der war wahrscheinlich in der Schlange da an dem Tag, wo da diese Meute vom Sony Center stand.
Schon ein paar Jahre her, Alter.
Und du hast dann, was dir wahrscheinlich entgangen ist, diese ganzen Hints hast du dann wahrscheinlich verstanden, oder?
Ja, ich vermute. Ich hab's, also wahrscheinlich. Ja, alle wahrscheinlich nicht, aber den einen oder anderen. Hat der dementsprechend schlecht bei dir abgeschnitten, Lee?
Nee, gar nicht mal. Im Gegenteil, ich hatte eher Schlimmstes erwartet und war dann angenehm überrascht. Mhm. Fand ihn gar nicht schlecht.
Ja, der war schon.
Nochmal,
der schon
That's what she said.
Okay.
Schlimmstes erwartet, angenehm überrascht. Ich habe ihn nicht gesehen.
Also.
War kein Auftragsfilm, war selbst gewählt.
Guck sie ihn noch an.
Hatte ich bisher eigentlich nicht vor.
Aber nachdem du gehört hast, wie ich drüber gesprochen habe, hast du jetzt natürlich tierisch Bock.
Aber natürlich ganz oben auf die Watchliste geschoben.
Junge, ich habe die 3D-Version. Also, schöner Blockbuster in 3D.
Ja, aber es gibt schon 3D-Filme in 3D-Versionen, die mich schon eher interessieren, darfst du nicht vergessen. Also okay. ist jetzt für mich jetzt kein Argument.
Ja. Aber der ist gut in 3D.
Der ist gut in 3D. Ja, ich guck mal. Klang ja nicht schlecht. Also, wenn Lee sich Gods of Egypt anguckt, dann gucke ich mir Warcraft an.
Okay.
Weil den fand ich echt gut.
Das ist ein Deal.
Okay.
Ja.
Machen wir.
Top.
Das ist ein Deal. So, zurück zu einer weiteren Koryphäe unserer Kindheit.
Oh ja.
Und
meinst du, hast du das jetzt echt mit Warcraft verglichen oder was?
Für mich war schon eine Koryphäe der Kindheit.
Oder?
Kann man schon.
Ja,
naja, der Herr, um den es jetzt geht, ja, aber Warcraft?
Gleich Stufe.
Okay.
Ja, das Spiel. Ne? Spiel hat...
Ja, du, ich hatte eh nicht auf dem Schirm, dass das so früh losging. Mhm. Dass das schon Mitte der 90er ein Thema war.
Ja.
Und du sagst es, Classic Dave, also bei dem Indiana Jones Spiel, selbst auf C64 und so weiter, da saßen auch sehr, sehr viele Leute dran. Also es ist ein sehr, sehr beliebtes Spiel damals gewesen.
Ja.
Ich habe noch, glaube ich, die ganz alte Version gespielt, dieses total rudimentäre, wo er noch in dieser Loge durch diese Mine fährt und so. Das ist, glaube ich, das erste Spiel gewesen. War das noch Atari?
Ach, das C64 oder so? Also Loge. Es gab damals eins für den Atari 2600.
Lore, ja.
Aber Loge ist halt auch schön.
Mit der Lore durch die Loge. Lore, also es gab damals auf jeden Fall eins für den Atari 2600, das weiß ich.
Mhm.
Vielleicht war es das. Fragezeichen.
Könnte sein. Ich hatte
auch später gab es ja dieses Fate of Atlantis.
Ja, und davor noch The Last Crusade. Das
stimmt,
war auch
Last Crusade, ja.
Von Lucas.
Ja. Ich verkaufe diese modischen Lederjacken. Ja. War doch immer eine der Optionen.
Ah,
ja.
So gut.
Modische Lederjacken, geil.
Ja, der Herr mit der modischen Lederjacke und dem Hut und der Peitsche, um den geht's jetzt.
Ja.
Heiß erwartet.
Und zwar nicht um irgendeinen Teil, sondern um den aktuellsten und
letzten.
Und letzten,
ja, stimmt. Zumindest mit ihm den letzten.
Ja. Ich fand es ganz interessant in der Recherche, dass ich gehört habe, dass es da Pläne gab, irgendwie Chris Pratt oder Bradley Cooper als Nachfolger irgendwie da zu installieren vor ein paar Jahren.
Mhm.
Dass die praktisch so sein Erbe antreten, aber als Harrison Ford sich dann überreden ließ für 20 Millionen, haben sie gesagt, dann machen wir es doch direkt mit dem Original-Indie.
Ja.
Aber jetzt raten wir erstmal Punkte gegenseitig.
Ach ja, stimmt.
Bevor wir hier weiter labern.
Ja.
Hm.
Für die, die es nicht mitbekommen haben, der Film heißt Indiana Jones and the Dial of Destiny. Und wir waren zusammen im Kino und deswegen raten wir jetzt erstmal Punkte.
Ja, ich würde sagen, weil wir in Deutschland sind, nenne ich nochmal den deutschen Titel. Indiana Jones und das Rad des Schicksals heißt der nämlich.
Ach so, ja.
Hier zulande.
Glücksrad?
Ja.
Mhm.
Das, Untertitel vom Glücksrad.
Genau, mit Maren Gilzer.
Klingt fast besser als der englische Titel, wie ich finde. Das Rad des Schicksals, Dial of Destiny. Klingt wirklich wie eine Gameshow. Naja, gut.
Ja.
Jetzt raten wir. Wer fängt an?
Wer möchte?
Der so dumm fragt. Ich sage, okay, komm. Ich sag Dave, 8. Und Lee, 6,5.
Soll ich weitermachen, oder?
Wenn du willst.
Ja, ich mach weiter. Ihr beide seid bei jeweils 7 Punkten.
Mhm. Doch nicht doppelklicken, hey! Ich sag, Dave ist bei 7,5 und Guess ist bei.
You're a sweet, sweet whore.
Drück noch weiter, schnell.
Ach, verdammt, Alter, ich sag 6 oder 6,5, aber ich kann mich jetzt nicht festlegen.
I'm gonna take a nap. Wake me up when we get there.
Ich sag 6,5.
Okay.
So.
Ha, ha, ha.
Oh, fuck. Okay. So, wer will die Handlung zusammenfassen?
Ja, können wir das stückeln, wa?
Ja, okay.
Fang an.
Ich fang an. Gibt erstmal einen Sprung zurück in Indiana Jones bestes Lebensalter. Spielt 1944. Da ist er in Deutschland unterwegs auf der Suche nach der Lanze des Longinus, also einem Artefakt. Mit seinem Kollegen Basil Shaw, der gespielt wird von Toby Jones. Mhm. Und der dann schnell aber von den Nazis dort vor Ort entdeckt wird, gefangen genommen wird, erhängt werden soll. Und das Ganze aber nicht mit Harrison Ford heute gedreht wurde, sondern Disney hatte, oder die Produktion hatte, Aufnahmen von ihm gemacht und das Ganze halt animiert und ihn, ja, als animierten jüngeren Harrison Ford dargestellt.
Ja, die Agent hat auch anhand seiner alten Filme definitiv auch eine Menge. Also haben sie halt alles eingespeichert.
Ja, okay, eben, also nur.
Ich war nicht nur Aufnahme, ja. Ich hatte es so gelesen, rausgelesen, dass 2015 halt einiges mit ihm zusammen gedreht wurde an Aufnahmen und sie das halt dann verwurschtelt haben für die Animation seiner Person.
2015 war ja noch nicht sehr viel länger.
Nee, glaube ich auch nicht. Also so wie ich das verstanden habe, haben die anhand einer KI sämtliches altes Material von LucasArts eingelesen, was es da gab, und dann hat die KI daraus ein De-Aging gemacht und das sehen wir dann.
Genau. Und sieht gut aus, wie ich finde, das De-Aging. Also, das ist so ein bisschen, ich bin da bei Lee, man merkt irgendwie, dass da irgendwas nicht stimmt und das so irgendwie künstlich wirkt, aber das ist mehr so eine emotionale Geschichte. Ich finde, so optisch sieht es eigentlich gut aus, so der junge Harrison Ford. Also haben sie gut hingekriegt.
Ja, also ich glaube, das ist schon mit das beste De-Aging, was ich bis jetzt gesehen habe in einem Film.
Finde ich auch.
Ich fand es aber krass abhängig von Licht und Einstellung. Mhm. Also es gab Einstellungen, wo es halt wirklich wie ein Videospiel aussah.
Ja, war nicht
sein Gesicht, da war es irgendwie nicht perfekt. Und dann gab es aber ganze Passagen, wo es wirklich, wirklich gut war.
Mhm. Mir hat das nicht so gefallen.
Dir hat das nicht gefallen? Gar nicht, generell?
Also bei Irishman fand ich dieses De-Aging irgendwie, ja, es wirkte runder für mich. Hier in dem Film war das halt gekoppelt. Ich springe mal ein bisschen in der Story auch. Also sein Kollege Shaw, mit dem er halt zusammen an der Uni eben Zeit verbringt, der wird mit einem Zug abtransportiert. Indiana Jones schafft es dann eben auch auf diesen Zug zu kommen. Und dann halt dieses Gerenne auf dem Zug, das wirkte für mich alles sehr holprig. Also es wirkte wenig rund und auch, also wie du schon meintest, kam auf die Lichteffekte oder die Lichtsituation drauf an, aber irgendwie hat mir da, für mich wirkt es nicht ganz so rund. Also
aber warte mal, jetzt nur das De-Aging oder die ganze Eröffnungssequenz?
Nee, nicht die ganze Eröffnungssequenz, aber überhaupt das Animierte von ihm. Sei es das De-Aging plus dann eben die Action-Sequenz, die dann anschließt.
Habe ich mich nicht so dran gestört, aber okay.
Krass, findest Irishman das De-Aging echt besser als hier?
Für mich wirkt das runder, ja.
Abgefahren.
Das ist ja mal eine edgy Meinung.
Ja, aber wirklich. Mensch, Dave.
Dave fand doch, dass Robert De Niro richtig agil da diesen Typen zusammengeschlagen hat in dieser Einszene.
Wirklich.
Ja, aber ich tue mich halt prinzipiell auch damit total schwer. Also ich fand es jetzt auch bei Irishman, ich fand es zwar runder, aber ich fand es jetzt auch nicht so geil. Aus meiner Sicht kann gerne darauf verzichtet werden.
Ja, das sowieso, ja.
Also einen ganzen Film mit dem jungen Harrison Ford würdest du nicht geil finden. Ja.
Aber da gibt es schon halt krasse Unterschiede, weil ich finde zum Beispiel auch Captain Marvel ist ein gutes Beispiel für gutes De-Aging. Mhm.
Ja, dass es Unterschiede gibt, steht außer Frage.
Ja, ach, nur halt deswegen gerade, weil Irishman ist für mich so das
Negativbeispiel?
Untere Ende.
Für viele, ja.
Ja.
Naja, Geschmackssache.
Ja.
Ja, aber spannend, ne?
Bei dass dem das so Film fand ich es halt total unpassend, weil Archäologie und irgendwie so ein klassisches Filmthema und Oldschool-Filme aus Ende der 80er und dann halt, ja, die Aging, weiß nicht, war für mich wie so ein Antikörper in dem Film. Und somit hat er gleich halt für mich etwas unliebsam gestartet.
Okay.
Okay.
Ja.
Ja, aber es ist ja nur diese Eröffnungspassage, die zum Zweiten Weltkrieg spielt und dann springen wir ins Heute, was die 60er sind.
69.
69.
Genau. Vietnamkrieg am Toben, Indiana Jones Sohn Matt im Vietnamkrieg gefallen, mal so ganz schnell abgefrühstückt.
Ja.
Er von seiner Frau Marion getrennt. Und ja, ich denke, wir sind zu schnell dahingesprungen, weil in der Öffnungssequenz kommt dann halt raus, obwohl er auf dieser Suche nach diesem Artefakt der Lanze des Longinus ist und dann eben auch auf diesen Zug springt, um seinen Kompagnon Sean zu retten, kommt dann raus, dass diese Lanze irgendwie ein Fake ist. Und sich stattdessen aber ein Teil des Mechanismus von der Antike Thera im Zug befindet, was eine mechanische Uhr ist, die der Mathematiker Archimedes damals gebaut hatte und die bei richtiger Zusammensetzung so natürlich auftretende Raumzeitübergänge aufspüren kann, worauf die Nazis natürlich ziemlich scharf sind.
Ja, und die ist aber eben zweigeteilt. Und die eine Hälfte, die ist da jetzt mit im Spiel in dieser Eröffnungssequenz.
Ja, da kommt nämlich auch unser Antagonist zum ersten Mal zum Vorschein. Also es sind zwei in dem Fall, weil es sind zwei hochrangigere Nazis. Also der eine ist halt ein Offizier, der wird gespielt von Thomas Kretschmann, glaube ich, zum 700. Mal in einer Nazi-Uniform.
Ja.
Und der Oberbösewicht hier ist Mads Mikkelsen.
Der auch ziemlich gut Deutsch spricht in der Originalversion.
Ja. Zumindest so, dass man es ihm abnimmt, ja.
Verglichen mit den englisch sprechenden Leuten, die dann Deutsch sprechen müssen, klar. Verglichen mit Thomas Kretschmann wahrscheinlich nicht.
Das stimmt, ja. Den Vorlesewettbewerb würde wahrscheinlich Thomas Kretschmann gewinnen.
Ihr macht doch gleich weiter, Guess.
Nee, Lee, mach du weiter. Ich krieg das nicht mehr zusammen, mit wie das dann weitergeht.
Das ist ja vielversprechend. Die Handlung schon.
Fand's ein bisschen wirr, tatsächlich, ja.
Gut, also Mads Mikkelsen, der Antagonist, Dr. Voller, der einer der Obernazis, hat es dann natürlich auch abgesehen auf diese antike Thera. Und bei dem Sprung, also ist dann so, Indiana Jones rettet seinen Kompagnon Sean, nimmt tatsächlich auch dieses Teilstück dieser antike Thera an sich. Und ja, dann erfolgt dieser Sprung nach 1969. Und dort sieht man ihn erstmal in seiner letzten Lehrstunde an der Uni. Und kurz danach Abschiedsfeier, die man halt sieht, okay, ist jetzt nicht so sein Ding mit den Feiern, also er ist eigentlich noch nach wie vor der Indiana Jones, wie man ihn von alten Filmen her kennt. Eher auf seine Forschung fokussiert und weniger auf das Soziale. Und man sieht in der Vorlesung, Zuhörerin, Helena, gespielt von Phoebe Waller-Bridge, die ihn dann auch folgt. Und sie ist nicht die Einzige, die ihm folgt, sondern es gibt da eben auch ein paar offensichtlich abgekappte Nazis, die halt auch wissen, wo er denn jetzt wohnt und was er denn so treibt, in der Hoffnung, diese antike Thera zu finden.
Ja, dazu muss man sagen, dass der Indiana Jones im Jahr 69 nicht mehr so im Höhepunkt seines Schaffens ist. Also die Vorlesung von ihm, die letzte, ist halt schlecht besucht. Da sitzen halt sporadisch irgendwelche Leute. Das ist nicht mehr dieser gefeierte Archäologe, wie er damals in den alten Teilen war. Der ist an einem anderen College.
Was ich auch so ein bisschen komisch finde, weil die halt überhaupt keine Zeit drauf verwenden, zu erzählen, wieso der so abgefuckt ist jetzt.
Ja gut, aber die Bude ist halt auch runter, sind halt auch Jahre ins Land gezogen, weißt du? Die
interessieren
sich halt nicht mehr so viel.
Ja, aber der war ja, also laut den Teilen davor, war der ja ein recht renommierter Professor an einem renommierten College. So wieso ist der jetzt so abgefuckt? Aber ja, so, also ansatzweise erzählen sie es ja über Tod vom Sohn und Ehe in die Brüche gegangen und sonst
was. Zum Beispiel, ja.
Ja, aber, also, hat das für dich funktioniert?
Ja.
Fand es einfach sehr behauptet und musste man dann halt so hinnehmen.
Mhm. Also, ja, der wird ja auch geweckt von diesen Nachbarn, von dem Beatles-Song, und die haben ja auch überhaupt keinen Respekt vor ihm, sondern für die ist halt so dieser wirre alte Professor, der da irgendwie nebenan wohnt. Lass den mal. Mhm. Das ist schon, finde ich ganz cool.
Mhm.
Dass er halt nicht mehr so der Star ist.
Okay.
Ja, dass er ein bisschen so auch so mit seiner Art aus der Zeit da fällt und wenig akzeptiert wird in New York. Er spielt ja in New York, Ende der 60er. Und
im Laufe des Films kommt ja auch immer zutage, dass er sich vielleicht in der Vergangenheit wohler fühlt als in der Gegenwart. Spielt ja vielleicht nochmal eine Rolle. Ja. Ja.
Mhm.
Ja, und dann geht's halt um die Jagd zwischen den Bösen und den Guten, was den zweiten Teil halt dieses Artefakts da angeht, oder wie das heißt da. Wie hast du es genannt?
Antikythera. Kassira haben sie es, glaube ich, im Englischen, in der Originalversion genannt.
Ja, weiß nicht, ob wir sagen sollten, dass Phoebe Waller-Bridge ja durchaus eine gewisse Beziehung zu ihm hat.
Genau, sie
in
ist
ihrer
die
Rolle.
Tochter.
Doch, sie von, geht aus dem Namen schon hervor. Sie heißt ja Helena Shaw und ist
genau,
die Tochter
von seinem ehemaligen Kompagnon.
Von Toby Jones, die da auf dem Zug, die da eingestiegen sind, richtig. Das ist die Tochter von ihm.
Genau, es wird dann aufgezeigt.
Und sein Patenkind, richtig?
Ja, stimmt. Ja. Stimmt, genau.
Ja.
Ja, es wird relativ schnell etabliert, dass also sie ist halt auch interessiert an der Antikythera und Indiana Jones versucht sie halt davon abzubringen, weil er ihren Vater als damals sehr besessen von diesem Artefakt wahrgenommen hatte.
Mhm. Ja, aber nicht nur deswegen, ich glaube, das ist schon wieder auch so dieses alte Integritätsthema, weil er das natürlich für ein Museum sichern möchte und sie will es halt an Höchstbietenden verhökern.
Ja.
Ja, aber eben, dann stehen natürlich plötzlich wieder die Alt-Nazis auf dem Plan. Und das war für mich schon auch so auf jeden Fall einer der ersten sehr befremdlichen Momente. Weil, ich meine, in der Öffnungssequenz, also die Nummer mit dem Zug oder dem Kampf auf dem Zug, jetzt mal von der CGI unabhängig, ist das ja schon recht dynamisch erzählt. Und die Auseinandersetzung mit dem Voller endet ja darin, dass der halt mit dem Kopf an so einem Teil hängen bleibt. Was ich unfassbar lustig finde.
Mhm.
Was ich aber ein bisschen inkonsequent finde, ist, dass er dann halt im Heute nicht einfach nur mit einem halben Gesicht dasteht. Weißt du, so
genauso aussieht, als ein paar mehr graue Haare.
Ja, eben, Alter. Warum hat der nicht eine komplett zertrümmerte Fresse nach diesem Aufprall, Alter? Der müsste ankommen hier wie Britney Spears in South Park, Alter, mit so einem halben Kopf, weißt du?
Der müsste schon sehr demoliert sein, ja.
Mhm. Ja.
Kriegen wir jetzt irgendeine Rezension mal hin, ohne eine South Park-Referenz? Meine Fresse, Alter. Seit vier Episoden. Ja. Bei jedem Film und so weiter.
Ja, man merkt, womit sich Lee aktuell zitiert. Beschäftigt.
Die,
die
bedienen da halt auch,
ist aber auch drin,
bei allem was, Alter. Das ist so krass. Mhm. Ja.
Ja, lustig.
Ja, deswegen habe ich ja gestern erzählt, ne, dass jetzt gerade die Folge war, wo Indie 4 rauskam und South Park dann diese Folge gemacht haben, wo Spielberg und George Lucas halt die ganze Zeit Indie vergewaltigen. Also das ist so witzig, Mann.
Alle Rezensionen, die Lee jetzt in den Episoden bringt, sind alle inspiriert durch die South Park-Folge.
Auf jeden Fall, ja, Mann.
Nicht, dass ihr euch wundert, wo ja die Mischung auf einmal kommt. Ja.
Ja, was gibt's noch zu erzählen? Vielleicht, dass Helena so ein Junior am Start hat, der, ich glaube, weise ist, der sie so bei ihrem Vorhaben auf jeden Fall unterstützt. Das ist,
boah, wie hieß
wer ist er denn nochmal? Teddy. Gespielt von Ethan Isidore, den ich vorher nicht kannte. Ich glaube, der hat auch so gut wie...
Der ist Franzose.
Nischt, ja.
Ethan heißt er wahrscheinlich.
Ja.
Aber, ja, boah, fand ich den nervig.
Voll.
Ey, was ist das? Was soll denn das? Also auch...
Es war unnötig.
Also
er war definitiv unnötig.
Ja, also ja, definitiv kein Shorty aus Tempel des Todes.
Es sollte ansatzweise vergleichbar.
Es sollte aber wahrscheinlich so ein Short Round für eine neue Generation sein, aber
dann so ein Typen, weil also mag ja sein, dass der Junge irgendwann mal was gut gespielt hat, der Film gehört nicht dazu und dann finde ich halt auch die Optik, Alter, mit diesem
Pflaumen.
Ich meine, oder mit diesem Pickelpflaumen da auf der Oberlippe, was soll denn, wie alt soll denn der Typ sein? Was will denn der rocken, Alter? Was
der rockt da nicht den Pickelflaumenbart, der da rauskommen ist.
Wird der voll von uns gemobbt hier, Alter.
Der arme Kerl, er mobbt ihn wegen seinem Bartwuchs. Ich würde ihn eher mobben, weil er halt überflüssig ist in der Rolle, aber...
Ach so, du mobbst ihn also für seine Existenz und ich auch nur für seine schlechte Bartbehaarung, okay. Ja, gut.
Ja, stimmt, das kann man ändern, meinst nicht. Aber ja, war überflüssig. Mal abgesehen davon, dass Short Round ja damals ein Auto gefahren hat, das kriegt man ja noch irgendwie geglaubt. Aber dass der Typ irgendwo mitgekriegt hat, wie man ein Flugzeug irgendwie fliegt.
Ja, das wird ja auch wenig subtil am Anfang etabliert, dass er halt in der Theorie beigebracht bekommt, wie ein Flugzeug. Wo ich mir auch denke, so, wahrscheinlich muss er später noch ein echtes Flugzeug fliegen.
Könnte sein. Also,
ha, Mensch. Ja.
So war es dann auch.
Ach was. Ey, Alter. Aber gut, also ich hatte nicht nur mit ihm ein Problem, sondern ich hatte tatsächlich mit Phoebe Waller-Bridge ein erstes Problem.
Alter, ich riesig. Die hat mir den Film einigermaßen, also die hat den echt runtergezogen, finde ich.
Ja. Weil ich finde die ja echt talentiert und ich fand Fleabag super, alles fein. Und ich bin mir, eigentlich bin ich der Meinung, dass sie optisch gut in historische Stoffe passt.
Ja, finde ich auch.
Aber ihre Art, das ist so aus dem Heute einfach und mag sein, dass das vielleicht sogar der Ansatz war, aber für mich kollidiert da tierisch was. Und ihre Art, wie sie das Ding spielt, in Kombination damit, dass die nur nervt, den ganzen Film über. Also die ist halt einfach in jeder Situation, muss die irgendwas Nerviges machen.
Ja, die ist wie so eine Off-Speed oder irgendeine ADHS-Olle.
Ja, also wirklich anstrengend und mörderkontraproduktiv und halt auch so dumm in der Figur, weißt du, weil die macht Sachen, die eigentlich so konträr zu dem sind, was die Situation gerade bietet. Und boah, Alter.
Vielleicht manchmal halt auch natürlich dem Drehbuch geschuldet.
Also ja, nur wahrscheinlich.
Auch nicht so rund gewesen an vielen Stellen. Aber
nee, das Drehbuch,
die Kombination mit ihr
halt
zusammen fand ich halt auch echt nicht geil.
Also die Figur ist natürlich so angelegt und ja, ist dumm für sie gelaufen. Aber mich hat die nur genervt, die Figur. Ja.
Würde ich ehrlich gesagt an dieser Stelle nicht negativ hervorheben. Weil sehe ich ein bisschen anders. Also ich finde, im Gegensatz zu dem Kleinen, der total unpassend war und überflüssig halt, diese komplette Rolle, fand ich sie gut, weil die hat schon so ein bisschen diesen Ur-Indie von damals so ausgestrahlt, weil sie nämlich auch am Anfang so eigene Agenda verfolgt hat und so ein bisschen Integrant war oder so ihren eigenen Vorteil gesehen hat. Und das macht ja Harrison Ford auch gerne in seinen Rollen. Der hat ja auch so ein bisschen was...
Wann war Indie denn mal intrigant?
Nein, nicht intrigant, aber Indie ist ja auch so ein bisschen opportunistisch manchmal oder sieht ja auch seinen Vorteil oder keine Ahnung. Also ich denke da schon an manche Szenen, zum Beispiel die Szene mit der Pistole und so. Der ist ja schon manchmal ein Schlitzohr. Und sie ist praktisch auch
aber
manchmal...
Was? Nee, aber Alter, das läuft ja unter Notwehr.
Ja, gut, aber sie ist trotzdem.
Also ich weiß schon, was du
ich
meinst.
Auch diese Schlitzohrigkeit habe ich
ja,
bei gesehen.
Aber trotzdem, ja, mit einem guten moralischen Kompass, weißt du? Also, ich meine, das geht ja schon damit los, dass die sich selbst bereichern will an dem Artefakt.
Voll, genau.
Ja, klar,
das war erstmal schon.
Deswegen finde ich die Archetype schon mal überhaupt nicht vergleichbar mit Indie. Aber das ist ja auch
schon
das Spannende an der
Figur.
Du darfst das ja gerne so sehen. Ich finde es überhaupt nicht, aber das finde ich so spannend an ihrer Figur, weil wenn du dir so verschiedene Kritiken durchliest oder halt irgendwelche Berichte über den Film, ist krass, wie diese Figur polarisiert. Weil es gibt kaum was dazwischen. Es gibt nur Leute, die Mörder nervig finden oder Leute, die sogar eher richtig gut finden in ihrer Darstellung und der Figur. Und das finde ich echt lustig. Dass die hier so...
Ja, also mir war die definitiv viel zu hyperaktiv.
Ja.
Das war... Also die Dominanz, die sie dabei auch ausgestrahlt hat, war irgendwie so unpassend.
Ja.
Mir hat das gefallen, dass sie nicht so ein Püppchen dahingestellt haben halt an die Seite, sondern dass sie halt so, dass man ihr die Historikerin, die Taffe halt abnimmt. Und sie macht ja auch eine emotionale Wandlung. Also diese Bindung zu Indy, die sie im Film entwickelt, die finde ich absolut glaubwürdig geschrieben. Also die ändert ja so ein bisschen die Einstellung zu ihm im Gegensatz zum Anfang.
Ja, aber warum, aber mir erzählt sich eben nicht, warum die sich auf dem Weg dahin verhält wie die Axt im Wald,
absolut.
Weil die wird ja als intelligente Frau verkauft und so verhält sie sich aber nicht.
Und da ist sie halt auch für mich total konträr zu eigentlich Indiana Jones Werten, ja, der irgendwelche Artefakte aus der Historie natürlich irgendwie aufbewahren, konservieren will und einer Allgemeinheit vielleicht auch zur Verfügung stellen will in Museen, sich damit irgendwie wissenschaftlich auseinandersetzen will und sie will halt das Ding verhökern und einen Reibach draus machen.
So. Ja, logisch, aber sie muss ja nicht genauso ticken wie er. Also das
ist aber das ist halt für mich absolut konträr zu dem, was halt Indiana Jones ausmacht, so von seinen Wertigkeiten.
Weil du halt vorhin gesagt hast, die ist für dich, hat die was von dem alten Indiana Jones und das sehen wir offenbar ganz anders.
Was ist mit der Entwicklung? Also siehst du sie am Ende immer noch so weit entfernt von seinen Werten?
Nee, sehe ich nicht so, aber für mich ist es halt wenig authentisch, in welcher Zeit sie halt diese Entwicklung dann vorgenommen hat und zwischendurch aber immer auch wieder komische Ausschläge von ihrer Person her gibt, die für mich einfach nicht so gepasst haben und sie halt wirklich sehr Antipathie ohne Ende in mir hervorgelöst hat.
Okay.
Ja. Das war schade. Also die ist echt eine hübsche Frau, talentierte Schauspielerin, aber hier wurde sie für mich auf jeden Fall krass verheizt.
Mhm. Ja gut, Willi meinte es, sie polarisiert ja auch.
Ja, voll. In der Rolle, also. Richtig krass.
Ja, und Jar Binks ist halt von Indiana Jones Imperium. Ja, von der Reihe.
Ja, es ist wirklich schade, weil, wie Dave schon sagt, es hat ja nichts mit ihrem Talent zu tun und so. Ich glaube, es ist für mich wirklich einfach, wie die Figur geschrieben und inszeniert wurde.
Mhm.
Aber macht leider halt einen großen Teil des Films aus und mir damit eben auch eine Menge kaputt.
Habe ich mir gedacht.
Ja, wenigstens sieht man aber noch ein paar Figuren aus den alten Filmen.
Ja, weiß nicht, ob wir das erwähnen sollten oder ob das eher
unter Spoiler fällt. Sulla wird ja relativ früh etabliert als sein...
Wir verraten es einfach.
Ja, das kommt da ziemlich schnell.
Ja, da war ja schon so ein du nimmst den Leuten das A und das O. Ja, es kommen ein paar Gesichter aus den alten Teilen. Lassen wir's. Ich würde sagen, wir belassen das dabei.
Okay.
Ja, dann lass doch lieber mal über die Figur von Antonio Banderas sprechen.
Mhm.
Ja, der spielt auch noch mit. Wie er es gesagt hat, fast schon ein Cameo. Ein besseres.
Das ist auf jeden Fall Edelkomparserie hier.
Mhm.
Also zum Thema verheizt, ne? Ich meine, warum muss man für so eine Figur Antonio Banderas besetzen? Mhm. Was soll das denn?
Muss nicht sein, ja.
Nee, also ich meine, der ist ja wirklich, der findet ja quasi nicht statt in der Rolle.
Mhm.
Also auch hier wieder sehr Mittel zum Zweck und ich finde, davon gibt's eben einige Stationen in dem Film. Das ist also sowieso, auch wenn das wahnsinnig actionreich und dynamisch ist, finde ich, dreht sich die Handlung gerade im zweiten Akt so tierisch im Kreis.
Mhm. Mhm.
Und dann ist ja für meinen Geschmack auch einfach viel zu lang. Also auch wenn das eben, also es ist einfach so eine Aneinanderreihung von diesen einzelnen Set-Pieces und das.
Ja, genau.
Stellenweise echt schwierig. So das, also ich wiederum mochte die Eröffnungssequenz, weil da holen sie dich halt voll über die Nostalgie. Weißt du, du knüpfst automatisch an die alte Trilogie an und denkst so, okay, geil, irgendwie ja, wie früher,
juhu. Du hast irgendwie so ein, das Feel von den alten Indiana.
Ja, und es hat so einen Spielberg-Touch, ne? Also man ist dann eben sofort wieder bei den alten Filmen und das bricht dann natürlich stark, wo die ins Heute springen und dann diese Handlung weiter ausgerollt wird. So, Mikkelsen fand ich auch cool. Mhm. So, der funktioniert natürlich eh immer, weil es halt auch einfach ein geiler Schauspieler ist und so als Antagonist hat er ja auch schon oft funktioniert. Das ist natürlich cool, aber...
Wie fandet ihr die beiden Nazi-Dumpfbacken?
Naja, ich möchte an der Stelle schon Boyd Holbrook erwähnen. Der ist für mich immer gut und hier mit seinem blonden Igelschnitt und so und den falschen Zähnen. Ist,
und den Schnurrbart, Alter.
Der Schnäuzer, der war schon für mich ein Highlight. Also.
Aber halt auch eine recht dumme Figur. So. Der lernt halt auch null dazu von einer Szene zum nächsten.
Halt ein Nazi-Hiwi.
Naja, aber die Dumpfbacke soll ja eigentlich der Brecher neben ihm sein. Deswegen, also ich fand hier echt einige Figuren mal so gar nicht gut geschrieben.
Mhm. Toby Jones hat auch gut gepasst, finde ich.
Den mochte ich, ja.
Ja.
Das ist ein Mischmasch, ne? Also ich schließe Lies Meinung mal an. Für mich war der Film auch definitiv zu lang. Der geht, ich glaube, was waren es?
2 Stunden 34.
Genau, 154 Minuten und ja, also man bekommt schon eine Menge Action geboten. Mir war das halt irgendwie zu inflationär. Also da war irgendwie gefühlt eine Verfolgungsjagd an die nächste rangehangen und da hätte man auch die eine oder andere aus meiner Sicht durchaus weglassen können. So, die hat jetzt nicht gerade viel beigetragen, um die Geschichte zu erzählen, sondern war halt eher Mittel zum Zweck, um ein bisschen Action reinzubringen. Und klar, Respekt an Harrison Ford für das, was er da noch bringt. Wahrscheinlich hat er das eine oder andere eben dann auch nicht mit irgendeinem Double gemacht, sondern man sieht ihn halt schon irgendwie auch reiten und so weiter.
Mhm.
War toll. Also das hat echt Spaß gemacht.
Ich finde die Action an sich ja auch gut. Mhm. Es ist halt nur wirklich, es wiederholt sich halt.
Ja, genau.
Und bringt eben wenig Neues dann.
Ja, absolut.
Wie Dave halt sagt, ich hätte halt wirklich gedacht, dass ich mehr Probleme hätte, dem 80-Jährigen das abzunehmen, dass bei irgendwelchen Explosionen da mittendrin ist und so. Aber das haben die alles so inszeniert, dass man es wirklich... Dass man das einigermaßen glaubt.
Ja, Alter, ich meine, der reitet auf dem Pferd in die New Yorker U-Bahn. Also das schockt.
Ja.
Ja, Mann. Aber es ist halt einfach ein bisschen drüber, finde ich. Ein bisschen zu viel. Das, was die Verfolgungsszenen und die übertriebene Action der alten Trilogie ausgemacht hat, das wird hier halt aus meiner Sicht zu inflationär verwendet und viel zu häufig verwendet.
Ja, es fehlt halt echt an Charme, finde ich. So, das, wie gesagt, die haben es immer wieder versucht. dich so über diese alten Nostalgie-Dinger zu holen und vereinzelt klappt das auch, finde ich. Aber da gibt's einfach zu viel, was mich gestört hat. Mhm.
Da bin ich wohl versöhnlicher als ihr.
Klingt so, ja.
Ich fand ihn nicht schlecht, tatsächlich. Also.
Eher schlecht fand ich ihn auch nicht. Also ich liebe Indiana Jones. Und natürlich hat mich einfach wahnsinnig gefreut, dass es jetzt wieder einen neuen Film gibt. Und der hat auch auf jeden Fall Unterhaltungswerte für mich.
Ja,
hat er halt irgendwie, aber einfach ein bisschen mehr gehofft. Vor allem nachdem der Teil davor, hier Kristallschädel, ja auch echt polarisiert hat.
Ja, Lee möchte diesen Insider jetzt nicht mehr weiterführen. Er möchte, dass wir diesen vierten Teil anerkennen.
Hat er ja gerade gemacht, indem er sagt, der hat polarisiert.
Ja, ja.
Wobei ich tatsächlich nicht viele kenne, die dem was abgewinnen konnten. Also eigentlich gar niemand.
Aber ich will ihn damit gar nicht vergleichen. Aber wenn man jetzt die alte Trilogie liebt und mit der aufgewachsen ist, keiner nimmt einem diese Trilogie. Die ist immer noch da. Egal, wie viele Filme danach gedreht worden sind, die scheiße sind. Das zieht die alten Filme nicht runter. Mein Problem ist halt, wenn so Helden der Kindheit genommen werden, ich will jetzt nicht Neo nennen, weil der ist auf jeden Fall nicht Held meiner Kindheit mit fast 80 Jahren. Aber Matrix Resurrection haben sie ja komplett auf den Charakter gekackt. Da ist ja null Liebe drin. Ja. Also das war ja komplett dummer Film einfach. Und hier siehst du ja, dass sie trotzdem die Rolle von Indiana Jones und den Charakter mögen, auch wenn vielleicht nicht der perfekte Film herauskommen ist. Und dann kann ich sagen, kommt nicht an die alten Teile ran, aber ist immer noch ein bisschen mit Liebe inszeniert. Aber wenn man Charaktere aus der Kindheit nimmt und zieht die halt komplett in den Dreck mit so einer Neuverfilmung, dann habe ich damit ein Problem. Dann verstehe ich, wenn man diese Filme halt persönlich hasst. Aber da bin ich bei dem ja definitiv nicht, sondern ich bin sowieso jetzt nicht der Riesenfan von Abenteuerfilmen. Das kommt ja noch dazu. Also Indiana Jones ist für mich die Speerspitze. Die finde ich sehr gut. Aber das ist nicht mein Genre, so abenteuermäßig. Und ich finde, wenn man jetzt mal diesen Charakter jetzt mal außen vor nimmt und sieht das als Abenteuerfilm, dann, finde ich, kriegt man hier einiges geboten. Gerade diese Action-Szenen sind gut inszeniert. Du siehst, hier stecken Millionen drin. Die Schauplätze sind geil und ist schon ein cooles Abenteuer. So. Also ich fand es ein bisschen wirr von der Story, tatsächlich von der Handlung. Okay, die eine Hälfte ist jetzt da, dann fällt irgendwas ins Wasser und so. Also du musst du da schon ein bisschen dranbleiben, um da durchzusteigen, was jetzt wer bei wem ist und dann dieser Zeitsprung und so. Und verstehst jetzt nicht richtig, hinter was ist jetzt wer her. Aber ansonsten ist der, also verglichen mit dem vierten Teil, ist der auf jeden Fall schon wieder okay. Und das ist ja der erste Teil, den Spielberg nicht inszeniert hat, sondern diesmal war es ja James Mangold, was wir noch nicht erwähnt haben.
Stimmt, genau.
Also die Reihe wurde dann...
von Le Mans 66, Wolverine, Logan,
ja.
Todeszug, noch Yuma, der hat schon so einiges Bekanntes gedreht.
Definitiv, das ist ein guter Walk the Line natürlich.
Ja, Copland.
Und die Drehbuchautoren, John Henry und Jess Butterworth, das Brüderpaar, die haben Drehbücher geschrieben für Edge of Tomorrow, Ford vs. Ferrari, auch für Mangold. Und Black Mass und so ist von denen, also die haben schon in sämtlichen Genres haben sie da gute Skript zu Papier gebracht. Hier ist das Drehbuch auf jeden Fall nicht die große Stärke. Und,
ja, aber die haben es ja auch nicht alleine geschrieben. David Cobb war da auch noch dabei.
Ja, der Autor von Jurassic Park, Spider-Man, Mission Impossible, also alles Franchises.
Ja, schon große Namen, ja.
Definitiv.
Ja, Score wird ja auch grandioserweise nochmal beigesteuert von John Williams.
Wo seine Abschiedsnummer, so habe ich das mitgekriegt,
leider, hat er gesagt.
Danach wollte er wohl abtreten.
Damit sagt jetzt ein Stück Filmgeschichte tschüss. Das ist echt krass.
Ja, Mann.
Ja, definitiv. Und ich weiß nicht, wie jetzt das Spoilern steht oder ob wir spoilern sollen, aber Indiana Jones hat ja für mich immer fantastische Elemente gehabt. Also auch in den alten Teilen mit dem Herz rausreißen und diese Rituale und so.
Klar.
Deswegen weiß ich nicht, warum sich die Leute so krass über das Ende auch aufregen. Und weil das fand ich wiederum richtig groß. Weil das war wieder ein Moment, den hast du so in einem Film nicht gesehen, was da passiert und was da abgeht. Besonders mit Boyd Holbrook in dieser Rolle, in dem Flieger. Und das fand ich fett. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Warte mal, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich weiß, was du meinst.
Ja, es wäre ein Spoiler.
Dann mach doch die Spoiler-Triangel, oder?
Wie ihr wollt.
Ja, von mir aus kann man noch kurz darüber quatschen.
Ich wollte einfach nur wissen, wie ihr es findet. Also ohne jetzt unbedingt zu erzählen, was abgeht. Aber wir können auch spoilern.
Na, aber das auf... Also wenn ich jetzt ans Ende denke, dann denke ich an ihn und sie.
Nein, davor.
Davor?
Das Finale. Das hat ja schon einen ungewöhnlichen Schauplatz, ich drück's mal so aus.
Ach so, ja. Und da regen sich Leute drüber auf, ja?
Ja, ja, klar, weil für die ist das nicht mehr, für die hat das nichts mit Indiana Jones zu tun, sondern das ist für die halt Fantasie.
Okay.
Siehst du nicht so?
Naja, kann man natürlich so sehen, habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht. Ist mir nicht negativ aufgefallen.
Mir auch nicht. Also da bin ich auch auf eurer Seite.
Okay, cool.
Aber mach doch mal kurz vorsichtshalber.
Dann machen wir das doch. Spoiler-Triangel für Indiana Jones und das Rad des Schicksals bei den Bewegtbild-Banausen.
Was natürlich.
Bitte vorskippen.
Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr hier spoilern wollt.
Ja, wer den Film noch nicht gesehen hat.
Dass das Rad des Schicksals, also die Antikythera, natürlich erfolgreich zusammengesetzt wird, dann dieses Raumzeitkontinuum identifiziert wird, die mit Flugzeugen dann dadurch jagen und auf einmal im Griechenland des, was ist es, 14. Nee, Quatsch, länger, deutlich länger. Also irgendwann, als Archimedes noch gelebt hatte, am Start sind und da ein Krieg gerade herrscht.
Also wir sehen Nazis, wie die aus ihren Fliegern auf römische Söldner ballern. Oder auf griechische, keine Ahnung. Aber das ist schon...
Ja, da sieht das man, hat schon wieder mein Herz so ein bisschen, sind.
Ziemlich. Aber das fand ich schon fett. Ja. Also es gibt da eine Zeitreise in dem Indiana Jones.
Genau.
Ich kann auch verstehen,
man sieht da halt so eine Schlacht, haufenweise Kriegsschiffe gegen irgendeine Hafenstadt, wo es gut abgeht.
Und mittendrin Nazis.
Mittendrin Nazis, die...
Da wurde dann schon ein bisschen
nicht ballern.
Ja, da wurde mein B-Film-Herz schon ein bisschen irgendwie erfreut. Das fand ich schon ganz geil.
Was war jetzt speziell mit Holbrook?
Ja, er ballert doch wie ein Wilder
Holbrook mit dem Maschinengewehr dann
einfach.
Er ballert doch auf irgendwelche Legionäre, Alter. Wie geil ist das?
Okay.
Rastet völlig aus. Und verflucht die auf Deutsch und so. Hurensöhne und so. Irgendwelche Legionäre, ey. So, wie geil ist das denn? Das fand ich mega.
Da habe ich auch gut abgefeiert, ja.
Say hello to my little friend!
Okay.
Also jetzt in dem letzten Teil Aliens, da kann man auch drüber streiten, ob das jetzt so geil ist, weil es ist ja nicht fantastisch, sondern das ist irgendwie ein Sci-Fi-Element. Ah. Element. Aber hier,
ja, ich verstehe das schon. Ich meine, bei hier Letzte Kreuzung war das ja dann auch so mit dem Heiligen Gral, dass da dann dieser 1000 Jahre alte und,
genau.
Mann. Ja, aber das hattest du mit allen, in allen Teilen.
Ja, genau, das meinte er. Es gab halt immer dieses fantastische, übernatürliche.
Eben, aber jetzt reden sich halt extrem viele auf über diesen Teil. Das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
Buh, unrealistisch.
Ja, eben. Eben.
Ist gar nicht mehr historisch.
Echt. Also, liebe Zuhörer, falls ihr die alte Trilogie noch nicht kennt, holt die mal nach und dann, dann sprechen wir weiter.
Ich gehe davon aus, dass die Trilogie wirklich eine Menge gesehen haben. Ja. Für mich war das ein nettes Wiedersehen mit dem Helden aus unserer Kindheit. Das war ein ganz guter Abenteuerfilm, aber ist auf jeden Fall.
Ging mir auch so. Es war halt einiges überflüssig, was es einfach dann für mich auch ein bisschen beschädigt hat.
Aber Les hat den extrem schlechten vierten Teil halt vergessen und kommt natürlich nicht an die alte Trilogie ran, aber ist so als Abschluss für die Rolle von Harrison Ford, für diese ikonische, finde ich's okay. Mhm.
Ja, dann sind wir uns dahingehend doch echt einig.
Ja. Habt ihr noch was?
Nö. Naja, das Einspiel können wir erzählen, ne? Weil du hast ja neulich erzählt, dass das ein Flop ist und das sieht nach wie vor so aus. Ey, krasser Scheiß.
Hart, Alter.
Aber der hat ja auch eine ordentliche Stange Geld gekostet, ne? Also das Budget von knapp 295 Millionen habt ihr auch, ja?
Ja.
Alter.
Bei 250 steht der gerade, also. Und der läuft schon eine Weile.
Ja.
Bei wie viel?
250 Millionen, der ist gerade mal irgendwie vom Budget-Break-Even ohne Werbeetat und den ganzen Kram.
Ja. Nee, nicht mal. Da fehlen ja noch 50 Millionen. Oder 45.
Ja, stimmt. Da fehlt sogar noch ein bisschen. Ja. Und so reut er sich ein in den Flop-Sommer von diesen ganzen großen Filmen. Hier übrigens Fast and Furious X gilt auch als Flop.
Auch nicht. Im Ernst?
Ja, und die haben ja immer eine Menge eingespielt. Ja. Und selbst der ist irgendwie unter den Erwartungen. Oh, einspielmäßig, also.
Kino stirbt. So
Kino
eine
stirbt,
Scheiße,
ja. Ich meine,
die ganzen Blockbuster.
Der lief eine Woche ungefähr, ne? Als wir Indiana Jones gesehen haben. Ungefähr eine Woche lief er. Und ich meine, war IMAX-Kino geilste Leinwand in Berlin überhaupt.
Ja, aber halt OV, ne?
Richtig. Aber trotzdem dafür gute Uhrzeit. 20 Uhr, Primetime. Gut in der Woche. Aber Kino vielleicht die Hälfte gefüllt.
Stimmt.
Pi mal Daumen.
Was ich auch nie erzählt habe. In der zweiten oder dritten Kinowoche wurde Indiana Jones in Amerika vom ersten Platz gekickt von Insidious 4 oder was ist das? Vom vierten Teil, Alter.
Ja, das ist krass.
Also wirklich in der zweiten Woche oder so. Wo du denkst, Alter, nicht mal irgendein Blockbuster, nicht mal Mission Impossible, wo du sagst, okay, aber Insidious, Alter.
Verrückte Zeiten.
Ja, crazy.
Ja. Ja, leider kein gutes Zeichen.
Bisschen tot, das Franchise.
Ja, ja, aber halt Kino insgesamt. Ne?
Ja, gut, die Hoffnung liegt auf Oppenheimer und Barbie und Mission Impossible. Und nee, Tom Cruise hat jetzt gesagt, er macht jetzt die Mission Impossible-Teile genauso alt, wie Harrison Ford gerade ist. Weil er hat wirklich gesagt, so, ja, wenn er das mit über 80 kann, dann kann ich auch Ethan Hunt bis 80 spielen.
Lieber nicht,
also,
Alter.
Komm, noch ein paar Teile, hat er gesagt.
Gottes ja, Mann. Also ja, zu trauen ist ihm ja aktuell, ne?
Ja, denke auch.
Man ist ja eh schon absurd, was der in seinem Alter jetzt noch macht.
Voll.
Also, Wahnsinn.
Respekt auf jeden Fall.
Der Typ ist so krass.
Aber dass er irgendwelche Filmreihen ausschlachten bis zum Get-No, da bin ich auch einfach überhaupt kein Fan von, Alter.
Mhm. Ja, dann kommen wir zu den Punkten.
Mhm.
IMDb 6,9.
Ja.
Hat Metascore von 57. Rotten Tomatoes bei einer 6,4.
58 Metascore, oder?
Ich hatte 57 auch notiert.
Ja. Hängt wahrscheinlich davon ab, wann wir das Ganze notiert haben. In dem Rahmen bewegt sich das. Rotten Tomatoes 6,4 vom Publikum, von der Kritik 4,3 vom Publikum von 5 und Letterboxd ist bei einer 3,1 laut dem Stand, den ich hatte.
Ja, alles nicht berühmt.
Jetzt lösen wir unsere Punkte auf. Mhm. Bei mir ist es eine 7,5 noch geworden.
Oh, bei eine mir auch.
Bei dir auch eine 7,5.
Ja, 0 Punkte für Lee. Also, gleich. Ja.
Wir klingeln.
Juhu.
Klingeln wir zu dritt?
Nee.
Wir klingen nicht zu dritt.
Nee, also ich habe echt schon mit sehr viel Nostalgie im Herzen dem noch versucht, eine Menge Positives abgewinnen zu können, aber...
Das ist bei einer 3.
Nee, bei 6.
Bei 6.
Wow, Alter.
Ey, weil Phoebe Waller-Bridge, Alter, das ist halt ein bisschen wie mit Diego Luna und Rogue One, so, die hat mir diese erste Sichtung wirklich hart ruiniert.
So schlimm gleich.
Ja.
Eieiei. Eieiei.
Ich kann es ja voll verstehen. Dafür hat mir halt auf der anderen Seite der Nostalgiefaktor mit Harrison Ford ein bisschen was ausgeglichen.
Machen wir so. Wir klingeln mit den Punkten und ihr klingelt wegen Phoebe Waller-Bridge, weil die so eine Bratze ist.
Top.
Okay?
Fairer Deal.
Ja. Also klingeln wir ein.
Sehr schön.
Alright. Dann machen wir jetzt mal zu Hause Gesehenes. Und verrückt wie wir sind, macht Classic Dave diesmal das Schlusslicht. Ich darf anfangen. Und wir hatten gerade Indiana Jones and the Dial of Destiny. Das ist nicht der einzige Blockbuster, über den wir heute reden. Aha. Ich habe auch so einen mitgebracht. Und meine erstmalige Berührung mit einem großen Film-Franchise, und das hatten wir hier in dem Podcast noch nicht, und ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesichtet, aus dem Jahr 2012, die Tribute von Panem.
Ach nee.
The Hunger Games habe ich mir jetzt mal angeguckt endlich und habe mal meine Box endlich mal angekickt.
Krass.
Und ausgepackt. Und Regisseur, Drehbuchautor war Gary Ross. Der hat geile Drehbücher geschrieben, für Big zum Beispiel oder für Pleasantville. Ocean's 8 ist noch von ihm, was jetzt nicht so ein geiles Werk ist. Und wer hier noch einen Drehbuch-Credit hat, war Suzanne Collins. Das ist die Autorin der Originalbücher. Und Billy Ray, der wiederum Drehbücher geschrieben für Captain Phillips, Terminator Dark Fate, den letzten. Und das sind so die drei Drehbuch-Credits. So.
Kennst du den, Lee?
Wie steht er zu denen? Lee war bei der Premiere sogar damals, oder?
Ja. Nee, beim ersten nicht, beim zweiten war ich.
Ach, beim zweiten?
Weil beim ersten dachte ich noch so, oh nee, jetzt ist das wieder so ein Disney-Kinderfilm. Und bin nicht hin. Beim zweiten hatte ich dann mitbekommen, was da geht. Und dann war ich bei der Premiere zum zweiten. Und
du hast ja den zweiten dann angeguckt, ohne den ersten zu kennen?
Nee, ich habe den ersten dann nachgeholt und bin dann zur Premiere des zweiten. Und das war krass, Alter, weil... Ey, tausende von Teenage-Mädchen, die halt ausgeflippt sind, als Jennifer Lawrence da ankam. Also die war da schon eine krasse Heldenfigur für die, durch diese Geschichten eben.
Wie alt waren die damals beim ersten Teil?
Wie alt Jennifer Lawrence war? Also in der Rolle war sie 16, aber die war, glaube ich, 24 oder so.
Ah ja.
Oder 22. Also war noch viel jünger, als sie später in den Filmen aussah, aber natürlich nicht so jung wie ihre Rolle. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht die Bücher gelesen habt, oder?
Nope.
Weil das ist wieder so eine Young Adult Buchreihenverfilmung, wie danach ja in zum Beispiel Divergent und so ein paar andere Filme danach gezogen sind. Und das waren absolute Bestseller in dieser Altersspanne, besonders bei den weiblichen Lesern. Ja, die Tribute von Panem. Wir haben ja ein dystopisches Szenario. Wir haben einen totalitären Staat namens Panem. Und dieser Staat, um jedes Jahr an eine vergangene Rebellion zu erinnern, werden halt die Hunger Games ausgetragen. Und die funktionieren folgendermaßen. Aus jedem der 12 Bezirke werden zufällig ein Junge, also je ein Junge und je ein Mädchen zwischen 12 und 19 Jahren, glaube ich, ausgewählt. Und aus diesen 24, die dann am Ende übrig sind für diese Hunger Games, darf nur eine einzige Person überleben. Sozusagen Last Man oder Last Woman Standing. Und jetzt geht es darum, dass alle natürlich trainiert und vorbereitet werden. Und man kann das so chronologisch mit den Distrikten sehen. Der District 1, das sind natürlich so eine reichen Schnösel. Das sind so Teenies, du siehst auch, die haben so komplett eine Entourage bei, weißt du, die irgendwie einkleidet, die schminkt und die kommen aus gutem Haus. Die wohnen schon von klein auf vorbereitet auf diese Hunger Games. sind super in Schuss, wissen mit Waffen umzugehen und so weiter. Das sind sozusagen natürlich auch die Antagonisten im Szenario. Und der District 12, wo unsere Heldin, genannt Katniss Everdeen herkommt, Jennifer Lawrence, das ist so eine Minenarbeitergegend. Das heißt, das sind wirklich Leute, die ziemlich arm in irgendwelchen Baracken hausen, die in der Mine arbeiten und das ist so eher die Unterschicht. Dazu muss man sagen, dass sie freiwillig eingesprungen ist, weil ihre Schwester ursprünglich gezogen ist, ihre Kleine. Mhm. Und die ist dann aus dem Publikum vorgetreten, meinte so, ich gehe freiwillig. So, dass ihre kleine Schwester halt dann nicht eingezogen wird und nicht da kämpfen muss. Und also es war noch nicht mal so gewollt, dass sie da mitmacht, sondern sie ist praktisch dann in die Bresche gesprungen für ihre Schwester und hat sich dann angemeldet für diese Hunger Games. Und das ist die Handlung. Und dann hat man so ein bisschen Battle Royale für Harry Potter Fans, würde ich mal sagen. So, ja, also,
ziemlich gute Zusammenfassung.
Ja, weil...
ja gut, gezaubert wird nicht, oder?
Nee, gezaubert wird nicht, aber jetzt so vom Publikum, von der Zielgruppe, ich meine, die, ich kann ihm nicht so viel vorwerfen, weil das Ding ist, das ist ein Young Adult Book. Mhm. Und die mussten das irgendwie hinkriegen, den Film ab 12 Jahren freizugeben, damit die Zielgruppe natürlich irgendwie erreicht wird. Aber es geht darum, dass von 24 Leuten, die sich gegenseitig abmetzeln, halt nur einer übrig bleibt, so, weißt du? Und das
nicht nur Leuten, Kindern.
Ja, ja, Kindern. Und das dann so eine Altersfreigabe irgendwie hinzukriegen, ist schon so ein, ist schon ein Spagat. Also ist schon,
aber haben sie ganz gut hinbekommen, ne?
Haben sie ganz gut hinbekommen, ja. Das ist schon, aber es ist ein gewagtes Vorhaben, definitiv. Mhm. Und deswegen wird es auch nie so richtig gewalttätig. Aber generell haben sie eigentlich gut umschifft, weil du hast einen gewissen Bodycount, du hast Leute, die umkommen. Das ist natürlich nicht alles jetzt sehr explizit. Aber du hast schon ein paar Momente, die schon zur Sache gehen für die Zielgruppe. Aber wenn du jetzt so einen Gorehound hast, der diesen Film sieht, für den ist das natürlich harmlose Kacke.
Ja, nee, das ist ja klar.
Ja, und das muss man sich halt vor Augen halten.
Und, aber hier geht es ja schon auch, also auch wenn jetzt dieses eigentliche Spiel einen Großteil des Films ausmacht, geht es ja im weiteren Kontext schon um eben diesen totalitären Staat und was der halt genau. Für eine Bedrohung darstellt.
Und auch eine Liebesgeschichte natürlich.
Das natürlich auch noch, ja.
Ja, weil Josh Hutcherson können wir erwähnen als Peter Mellark. Das ist nämlich der Gegenpart, der männliche Gegenpart aus dem District 12, der damit ins Rennen geschickt wird. Und die beiden haben auch eine gewisse Vergangenheit. Und er ist sehr verliebt in Katniss Everdeen, aber darf das natürlich nicht zeigen. Und sie will natürlich nur ihr Ding da machen und will sich nicht auf irgendwelche Emotionen einlassen und versucht da zu trainieren und zeigt aber auch den totalitären Vorgesetzten, dass sie sich auch nicht gerne was sagen lässt, sondern ist eher so ein bisschen eigenwillig unterwegs mit eigenem Kopf und ja, ich will jetzt nicht verraten, was sie da macht, aber es die ist schon manchen da einen Dorn im Auge, drücken wir es mal so aus. Inszenatorisch finde ich ein paar Sachen ein bisschen unglücklich gewählt, also du hast halt einen Moderator, der durch diese ganze Show führt, der das Ganze überträgt. Der wird gespielt von Stanley Tucci. Und der funktioniert auch so ein bisschen als Erklärbär. Du hast so eine Szene mit mutierten Wespen, die da so eine Rolle spielt. Und es wird schon im Vorfeld gesagt, dass diese Wespen halt so ein Halluzinogen ausstrahlen. Das heißt, wenn jemand gestochen wird davon, dann bist du auf so einem komischen Drogentrip. Und wenn du zu viel Stich abbekommst, kannst du auch sterben. Mhm. Und wir wissen das. Und dann gibt es halt diese Szene mit diesem Wespennest und damit wir das nochmal irgendwie in Erinnerung gerufen kriegen, taucht er halt in diesem halluzinogenen Wahn im Wald auf und erklärt nochmal, wie das mit diesen Wespen funktioniert und dass man davon auch sterben kann. Wo ich denke, ja, ist jetzt unnötig, das jetzt nochmal zu erklären. Was ich zudem auch nicht so geil fand, ist der Einsatz der Wackelkameras bei Nahkämpfen, weil damit so ein bisschen die Dynamik so ein bisschen erzeugt wird und das fand ich so, du siehst ja die Kamera einfach nur, wie so links und rechts bewegt wird, während die halt irgendwie auf dem Boden wälzen, was auch nichts damit zu tun hat, dass die halt irgendwie mitgeht, wie bei den Bourne-Filmen, sondern also es ist so, als wenn ich zum DOP sage, Digga, wackel mal ein bisschen links und rechts mit der Kamera. Das wirkt halt völlig random und das fand ich auch eher störend, ehrlich gesagt, als gut. So, du hast es erwähnt, das war Jennifer Lawrence Durchbruch zum Star, die hat für den Teil damals eine Gage kassiert von 500.000. Für den nächsten Teil hat sie 10 Millionen bekommen,
Alter,
der 2013 rausgekommen ist.
Würdiger Sprung.
Das ist ein krasser Sprung.
Bin mal gespannt, was du an Zahlen mitgebracht hast.
Gute Agentur hat sie.
Ja, und die wollte erst nicht, weil die hat gesagt, so, da hängt ein riesen Franchise dran mit dem Buch und das ist eine riesen Fanbase, ich habe keinen Bock drauf. Und ihre Mutter hat dann gesagt, ich denke, du machst, worauf du Lust hast, unabhängig davon, was für Stoffe das sind. Und die hat sie so ein bisschen reinquatschen und meinte so, ja, aber sie weiß, dass sich mit diesem Film etwas für sie ändern wird. Mhm. Und so war es dann auch. Also das war ihr großer Durchbruch. Und es gab ein Swearjar vor Ort und den hat sie natürlich zu 50% geführt, laut Regisseur. Also sie war immer noch so, wie man sie sich vorstellt. Die war schon die große Schnauze auch hinter der Kamera. Und ansonsten, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass dieser Cast hier, besonders von diesem totalitären Staat und wer noch so dahinter steckt, sehr, sehr prominent besetzt ist.
Ja, Mann.
Also wir haben Liam Hemsworth unter anderem, wir haben Stanley Tucci, den habe ich erwähnt, dann haben wir Elizabeth Banks, dann haben wir Wes Bentley, aus American Beauty bekannt, Woody Harrelson.
Und Pille.
Wer?
Na, sag mal.
Toby Jones noch dabei, also den hatten wir ja gerade, Lenny Kravitz, dann Jack Quaid, den wir in The Boys als eine der Hauptrollen sehen, hier komplett unterfordert, als einer von diesen District 1, District 1 Fatzkes. Alexander Ludwig, wiederum so ein bisschen der Anführer dieser District One-Arzten, der ist der Sohn von Ragnar in Vikings. Und Donald Sutherland, auch noch da einen richtigen Hochkaräter. Also.
Ja, der ist das Staatsoberhaupt, ne?
Der ist das Staatsoberhaupt, der ist sozusagen der Präsident von dem, von Panem. Korrekt. Und hinter der Kamera, Second Unit Director, war übrigens Steven Soderbergh in einigen Szenen, was ich auch nicht wusste. Auch ein Name und der Score stammt von James Newton Howard, also durchaus Leute, die man kennt. Der DOP war Tom Stern. Das ist der Stammkameramann von Clint Eastwood und anderem bei Mystic River Kamera gemacht und bei Flags of Our Fathers und so eine Sachen. Also gute Namen, die hier eine Rolle die hier mitgemacht haben. Und war eins der größten und erfolgreichsten Filme von der Marge und was die Blockbuster angeht, der 2000er Jahre. Der hat ein Budget von 78 Millionen gehabt, der erste Teil. 685 Millionen hat er eingespielt.
Wow. Alter, das war ein krass. Riesenerfolg. Ey.
Also für so einen Film, der irgendwie noch, weißt du, wo es irgendwie kein Franchise gab oder der irgendwie nicht aus dem Marvel-Universum kommt, ist das schon auf jeden Fall ein krasses Ding gewesen.
Ah. Und Jennifer Lawrence mit einer halben Mülle abgefrühstückt.
Ja, Jennifer Lawrence davon 500.000 gekriegt von dem Kuchen. Das stimmt.
Ja, gut, aber gerade durch den Erfolg hatte die natürlich eine extrem gute Ausgangsposition für die nächsten Verhandlungen. Ja,
das stimmt. Das gab auch hier die Rolle von Josh Hutcherson hier als Peter, diesem männlicher Gegenpart von ihr. Die wurde irgendeinem unbekannten Schauspieler, den kannte ich nicht, wurde die angeboten und der hat gesagt so, die Rolle würde mich so prominent machen, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja,
weil der wollte nicht berühmt werden.
Ja.
Der war zwar Schauspieler, aber der wollte sich halt im Hintergrund halten und da hat er deswegen die Rolle abgelehnt und so war es auch. Also der hätte dadurch definitiv ein Name der wäre ein Name geworden und dann hätte man ihn überall erkannt und darauf hat er einfach keinen Bock und hat deswegen abgesagt. Schon krass.
Ja, und ich fand ja Josh Hutcherson in der Rolle immer so einen krassen Lutscher.
Ja, war auch. Voll.
Und der hat sich für mich halt komplett rehabilitiert mit Future Man.
Ja.
Ich fand ihn ja damals schon. Seitdem. Kennst du den, wo er als Kind diese Love Story, in Manhattan, diesen Liebesfilm?
Als Kind?
War vor Hunger Games, irgendein Film, irgendwas mit Manhattan heißt. Sagt dir der was?
Manhattan Love Story. Den habe ich nur zur Hälfte gesehen, weil danach
nein, so meine Kumpels das mit Hardy Krüger Jr., den meinst du, ne?
Ja, ja.
Warte mal.
Nee, da war ich ja mit dir im Kino. Nee, ich weiß nicht, sag mir mal den Titel ansonsten.
Ja, ich guck mal schnell.
Ich weiß, dass er in diesem Remake Red,
Little Manhattan, meine ich.
Little Manhattan, sag mir nichts.
Kennst du den? Oh, der war super. Der, okay. Ich glaube, weiß nicht, ob das seine erste Rolle war.
Red Dawn, da habe ich ihn, zum Beispiel gesehen, auch mit Liam Hemsworth, dieses Remake. Da hat er mitgespielt. Also man hat ihn ja öfter mal in Filmen und Serien gesehen. Future Man kenne ich
ja
immer noch nicht.
Ja, ich meine, als Kind hat er für mich super funktioniert. Kennst und war wurde er zum Lutscher. Und halt.
Kennst du denn Future Man?
Nee.
Ey, müsst ihr beide sehen. Alter. Das ist so lustig.
Habe ich seit deiner Rezension auf die Watchliste geschoben, aber noch nicht reingeguckt. Ich würde sagen, der ist mit 142 Minuten definitiv ein Tick zu lang. Also er braucht ein bisschen, um in die Puschen zu kommen. Da sind ein paar Etappen in dem Film, die mir etwas zu lang vorkamen. Aber jetzt im direkten Vergleich mit diesen anderen Young Adult-Verfilmungen, wie diese Divergent-Reihe und wie die alle heißen, ich habe ja da überall reingeguckt, verstehe schon, dass man sagt, dass Tribute von Panem schon noch eine Nummer besser ist. Also,
ja gut, das ist aber auch,
bin ich dabei,
durch alle Departments weg ein Blockbuster. Wie du schon gesagt hast, man hat ja hier wirklich in sämtlichen Departments große Namen.
Ja, aber billig waren die anderen auch nicht. Waren da nicht auch so Meryl Streep und so Leute dabei? Und
bei Divergent?
Charlene Woodley, ja, da waren ja auch so irgendwelche großen
Namen. Ja, nee, klar waren das jetzt auch keine kleinen Filme, aber wobei, könnte sein. Jetzt der erste war ja auch lange nicht so teuer wie wahrscheinlich die Folgeteile.
Denke auch. Also das waren schon auch große Dinger, weil die Buchvorlagen von den Vorlagen waren auch gut. Wie ist denn die dritte Reihe, Mann? Neben Divergent, da gab es doch noch so eine Reihe, die irgendwie in dieser Zeit rausgekommen ist. Was war denn das nochmal?
Die Bestimmung war Divergent, ne?
Ja, das war die Bestimmung. Aber da gab es noch eine Reihe, wo sie dann irgendwie auch einen zweiten Teil oder so gemacht haben.
Ja, Percy Jackson gab es noch zu der Zeit, was auch so ein bisschen halt so Teenie-mäßig.
Das ist schon fast noch ein bisschen jünger von der Zielgruppe. Nee, ich meine schon diese dystopischen Teenie-Stoffe.
Ich habe bei diesem Divergent-Kram schon wieder den Überblick verloren, weil ich habe doch zwei von den Teilen nie besprochen, oder waren es mehr?
Ich glaube, du hast die komplette Trilogie besprochen, oder? Okay. Gab es da nur zwei? Ich blick da auch nicht mehr durch.
Komplett vergessen.
Aber du hattest sie definitiv hier schon,
ja. Muss ich mal gucken, ob das jetzt vollständig war.
Das stimmt. Also insgesamt muss ich sagen, natürlich ein bisschen underwhelmed, aber es ist auch nicht meine Zielgruppe. Natürlich hätte ich es gerne blutiger, expliziter gehabt, aber kann ich natürlich auch nicht erwarten bei einer Jugendbuchverfilmung, die ab zwölf Jahren irgendwie auch das Publikum reinlocken soll. Insofern kann ich das dem Film nicht richtig vorwerfen, aber er ist natürlich ein Tick zu lang und ein bisschen harmlos. Aber ich ist trotzdem auf jeden Fall in der Reihe, ist das ein guter und eine guckbare Reihe, wie ich finde. Das wäre mein Fazit. Und da würde ich zu den Punkten überleiten, wenn es für euch fein ist.
Ja, klar.
Die Tribute von Panem, The Hunger Games, Punkte. IMDb 7,2. Metascore 68. Rotten Tomatoes ist bei einer 7,3. 4 von 5 gibt's vom Publikum. 3,5 bei Letterboxd.
Ich sag 7.
Ja, ich auch.
Ja, tickt runter. Eine 6,5 ist es. Ich habe sehr stark zu der 7 tendiert hier, aber irgendwie hatte ich dann doch ein bisschen mit der Länge aus zu kämpfen und wegen der Harmlosigkeit mich dann doch für eine 6,5 entschieden.
That's what she said.
Weißt du noch, wo du ungefähr bei Punkten damals lagst?
Ich wäre auch so in dem Bereich, aber ich glaube, eine 7 würde ich schon geben.
7 wär's dabei.
Ja.
Hey, ich habe auch gerade nachgeschlagen.
Und?
Hat er auch damals 7 vergeben für den ersten Teil.
Ja, das ist schon wirklich, also das ist schon, das war schon wirklich ein harter Kampf, hier fast eine 7 zu geben. Also es war noch nicht mal irgendwie so kurz überlegt, sondern das war schon wirklich ein Hin und Her.
Aber ich meine, dass ich den zweiten besser fand.
Na dann.
Ich glaube, das nimmt noch so ein bisschen Fahrt auf.
Bin gespannt. Ja, wenn das so ist wie mit den Harry Potter Teilen, dass sie so leicht erwachsener werden und ein bisschen härter noch, dann wäre ich ja voll am Start. Die sind ja auch ein bisschen düsterer geworden im Laufe der Reihe.
Ja, stimmt. Ja, ich glaube, da darf man vom Hätte gerade jetzt nicht so wahnsinnig viel erwarten. Aber
ja, aber weißt du, was ich meine? Also vielleicht ein bisschen erwachsener.
Ein bisschen.
Die wachsen ja auch ein bisschen mit den Lesern und mit dem Publikum.
Ja. Bringst du denn die anderen beiden auch hier? Die anderen Teile auch?
Ja.
Hier?
Also ich werde die dann von Zeit zu Zeit, werde ich die Box mal durchgucken.
Sehr gut.
Jetzt habe ich sie mal angestoßen.
Ja. Von Mockingjay Teil 1 und 2 gibt es dann eine 3D-Fassung. Also wenn du da irgendwas brauchst, gib Bescheid.
Die ist ja dann, das Finale ist dann zweigeteilt, war das so, oder? Genau. Der dritte Teil praktisch Part 1 und 2.
Ja.
Okay.
Also Catching Fire ist der zweite und dann Mockingjay Teil 1 und 2.
Ja, für Catching Fire hat sie dann schon 10 Millionen kassiert.
Okay. Hat sie was gecatcht.
Jetzt du.
Jetzt ich.
Lee.
Okay. Ja, ursprünglich hatte ich mir ja schon was überlegt für heute und jetzt habe ich aber gestern Abend was zu Ende geguckt und dann hatte ich tierisch Bock, darüber zu sprechen. Ja.
That positivity. So annoying.
Sehr gut.
Ja, und nachdem du jetzt hier so einen Blockbuster hast, bin ich ganz froh, dass ich da umdisponiert habe, weil das wäre ja dann auch was von der Sorte gewesen und dann wird das hier so eine Blockbuster-Episode. Deswegen jetzt ein bisschen Kontrastprogramm. Das ist keine Miniseries, sondern es ist eine Serie, von der es jetzt eine Staffel gibt und dann wurde sie, soweit ich das verstanden habe, auch gecancelt. Hat ziemlich Furore gemacht. Und heißt The Idol.
Ach. Geil.
Ja. Ich wollte es primär gucken, weil es jetzt die nächste Serie von A24 war, nach Beef. Und ja, also der Macher hat mich erstmal so ein bisschen abgeturnt, weil die Herren, die hier dahinter stehen, sind mitunter eben auch für Euphoria verantwortlich, weil Sam Levinson, von dem wir es jetzt irgendwie in letzter Zeit schon öfter hatten, der ist hier nämlich auch einer der Creator.
Hast du nicht bei Euphoria, hast du da reingeguckt gehabt?
Ja, ja.
Ach so, das schon.
Auch zwei Episoden geguckt und fand's nicht geil.
Ah, okay.
Und jetzt wollte ich hier zumindest erstmal auch nur reingucken und nach einer Folge war ich ziemlich lost, was so meine eigene Meinung dahingehend angeht und dann wollte ich das weitergucken und dann war klar, das sind nur 5 Episoden und dann wurde sowieso gecancelt und dann dachte ich, ja gut, jetzt kann ich das auch zu Ende gucken. Hab mir dann ein Bild gemacht. Also, diese 5 Episoden gehen rund immer 50 bis 60 Minuten. Damit haben wir hier eine Gesamtlauflänge von 4 Stunden 36. Von A24 produziert eben für im Original HBO. Dann lief das auf Max und ist jetzt eben durch und hat einen ziemlichen Shitstorm verursacht, weil neben Sam Levinson haben wir hier noch The Weeknd als einer der Creator. Reza Fahim ist ja auch noch gelistet und Showrunner war Joe Epstein, der aber sonst auch keine Credits hat. Und ich glaube, das was alle mitbekommen haben, ist, dass es da so einen Richtungswechsel gab. Mhm. Und da habe ich jetzt ein bisschen recherchiert und das dann so ein bisschen vervollständigt, weil ich hatte das eigentlich nur so mitbekommen, dass das am Anfang eine Regisseurin gemacht hat. Dann gab es kreative Differenzen zwischen ihr und The Weeknd. Er war nicht happy mit dem Material, was erstellt wurde. Und dann wurde sie ausgetauscht und eingesprungen ist eben Sam Levinson.
Also vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, The Weeknd ist schon ein prominenter Name, weil das ist ein Musiker aus der R&B-Szene. Und ist dann einschlägigen Kreisen durchaus.
Ach so, das müssen durchaus wir dazu berühmt. Sagen.
Naja, wenn ja, man okay. ehrlich weiß, so, weißt du,
unsere Metal-Fans,
ja. Film- und serientechnisch hat er noch nicht allzu viel gemacht.
Genau.
Nee, so gar nicht. Hm. Beziehungsweise die Credits, die er so hat in seiner Vita, das sind halt primär seine Musikvideos. Mhm. Und er ist hier aber eben auch Co-Creator ja. mit den beiden anderen. Und dann
nicht unwichtig wahrscheinlich.
Nee, das ist schon sehr wichtig bei der Nummer. Und vor allem, dass dann eben Sam Levinson eingesprungen ist und bei allen diesen Folgen dann Regie geführt hat. Mhm. Das hat der Nummer wohl einen Tonalitätswechsel verschafft. Und jetzt habe ich eben recherchiert, dass das nicht so war, dass die irgendwie ganz am Anfang, nachdem die so erste Muster hatten, sich dann gedacht haben, oh fuck, das geht in eine falsche Richtung, sondern die waren schon relativ weit und dann echt nochmal zurück auf Anfang. Mhm. Aber auch also mit Umbesetzen und sowas. Weil also hier wurden Leute dann ausgetauscht oder sind einfach weggefallen und da waren schon auch noch ein paar Leute dabei, wo ich dachte, okay, krass. Hätte ich dann doch irgendwie auch gerne nochmal gesehen, weil zum Beispiel Elizabeth Berkley hatte hier ursprünglich mitgespielt.
Oh, okay. Von Showgirls,
ja. Anne Hesh hätte hier ihre wahrscheinlich letzte Rolle gespielt. Oh, jetzt krass. Kann man allerdings gemessen am Ergebnis vielleicht sagen, ganz gut, dass es nicht so gelaufen ist. Aber da waren wirklich noch viele andere Leute auf dem Tyson Ritter zum Beispiel auch. Das ist der Typ, der bei Preacher diesen bekloppten Jesus gespielt hat.
Ah, okay.
Diese Matschbirne.
Ja, ja.
Ja. Deswegen, also hier war.
Sogar Mary Jesus hat da gespielt.
Ja, stimmt. Mhm. Ja. Also, die haben wirklich schon ein paar Monate gedreht und dann nochmal alles zurück. Und ja, das hat eben, also nicht nur branchenintern für Aufsehen gesorgt. Und jetzt mal die Handlung. Mhm. Die erzählen die Figur von Jocelyn. Das ist Lily Rose Depp, die spielt eben Jocelyn und es wird erzählt, dass die seit über 10 Jahren einer der erfolgreichsten Popstars der Welt ist. Die hat also als Teenager angefangen, ist jetzt Mitte 20 und als die Serie einsteigt, ist gerade 1 Jahr vergangen, nachdem ihre Mutter gestorben ist und die daraufhin auf Natur einen Nervenzusammenbruch erlitten hat und dann gab es eben so ein bisschen Shitstorm und jetzt sind sie gerade an dem Punkt, wo sie so einen Neustart planen. Also das Label und ihre ganze Entourage haben so einen Neustart geplant. Single ist fertig, die drehen gerade das Video dazu und sind da eben in den Endzügen. Und gerade so ein paar wenige Tage oder Wochen, bevor diese Single rauskommen soll mit dem dazugehörigen Video, kommt ein Bild online zum Vorschein, wurde geleakt, ein privates Bild von ihr und irgendwo passt es ganz gut zu Jennifer Lawrence, weil wir sehen...
Stimmt, ja. Da war eine alte Erinnerung wach.
Weil wir sehen Jocelyn in einer Pose mit Dingen im Gesicht, die dazu führen, dass sie von einem ihrer Entourage nur noch als Pop-Tart bezeichnet wird, weil sie halt glasiert wurde und das versuchen die möglichst lange vor ihr geheim zu halten.
It's party time!
Also ich nehme mal mit Kuchen Zuckerguss glasiert,
natürlich,
oder?
Natürlich, ja.
Sie stand im Regen.
Also ich habe jetzt, nachdem du neulich gesagt hast, jetzt hören uns hier auch Kinder zu unter Umständen, habe ich ein bisschen
Angst. Okay, wie viel Bukake war es denn?
Shit vor dir.
Das ist auch so geil, weil weil einer aus ihrer Entourage dann eben auch sagt, so ist dieses Bukoni, Bakani, wie sagen wir das? Und sie so Bukake. Und nein, das ist nicht Bukake, weil da kommen ja mehrere Leute zum Einsatz. Das war hier nur von einem, soweit ich weiß.
Logisch.
Und dann diskutieren die halt darüber, ja. Naja, dann versuchen die das vor ihr geheim zu halten und das klappt natürlich nicht lange und dann, ja, versuchen die Nummer...
Glasiert, Alter, ich muss mich da über deine Beschreibung noch beäumen.
Okay.
Liebe Pornoproduzenten, falls ihr noch kein Synonym für Bukake habt, ja. Glasiert ist so.
Okay.
Ja, manche vertragen das nicht, ja.
Okay, now I'm gonna puke.
Ja, manche kriegen davon Brechreiz, insofern ist das ja eine gute Alternative, das zu verteilen.
Ja, ja. Da wurde auch.
Bin da done that.
Also da wurde auf jeden Fall auch die ganze Leinwand ausgenutzt, so gemessen an dem Bild, was man da sieht. Ja, nee, und deswegen, also
Jackson Pollock.
Auf jeden Fall.
Aber ein bisschen Lebensmittelfarbe vorher noch irgendwie beigemischt.
Jackson Pollock hat auf jeden Fall gut gefrühstückt, weil das Bild ist dann auch so, also hier wird halt echt explizit auch drauf gehalten. Das war, glaube ich, auch mit ein Grund, warum die Serie ziemlich Aufruhr gemacht hat, für Aufruhr gesorgt hat. Weil man hier eben neben solchen Dingen auch sehr viel nackte Haut sieht. Und das fast schon übersexualisiert ist alles. Ja, jetzt versucht halt ihre Entourage, also weil da haben wir dann die beiden Manager und eine vom Label und ein Typ, der für die Konzerttour verantwortlich ist, und das sind alles relativ prominente Namen, weil Destiny und Chaim, ihre beiden Manager, werden von Divine Joy Randolph gespielt und Hank Azaria. Die Lady vom Label, Nikki Katz, wird von Jane Addams gespielt.
Oh, die finde ich super.
Ja, die ist toll.
Ist aus Hang und so.
Ja. Ja, in Hex hatte die auch eine geile Rolle. Mhm. Ja, und der Typ vom, der für die Konzerte verantwortlich ist, das ist Eli Roth. Das ist jetzt mal so ihre Entourage, und die versuchen dann natürlich da so ein bisschen Schadenskontrolle zu betreiben, als dieses Bild rauskommt, und versuchen da halt auch das Narrativ irgendwie zu kontrollieren. Und ja, Jocelyn, genannt Joss, die will sich dann erstmal ablenken, schnappt sich eine ihrer Freundinnen aus der, von ihren Background-Tänzern und sagt, hey, du wolltest mich doch immer in diesen Club mitnehmen, so, wie hieß der noch, lass da hinfahren, so. Ich will irgendwie einen drauf machen, so, ich will mich ablenken. Dann geht die mit ihr in diesen Club, und in diesem Club lernt Joss dann die andere Hauptfigur kennen, Tedros. Und Tedros, das ist die Figur von The Weeknd. Dem gehört dieser Club, und der ist dann da so ein bisschen am Hosten, am Mikrofon, und dann sagt er, oh krass, ist das etwa Jocelyn, und oh, wie hart die in meinem Club und so, und macht den ganzen Club darauf aufmerksam, dass sie jetzt gerade da ist. Sie wird da so ein bisschen gefeiert, ist natürlich geschmeichelt, und dann geht er auf sie zu und will mit ihr tanzen, und so kommen die sich sehr schnell sehr nah, und ja, dann wird gevögelt, und dann hat er halt schon den Fuß in der Tür, weil dann beginnt seine manipulative Übernahme des ganzen Ladens. Das ist nämlich so, dass Tedros da einen Plan verfolgt und nicht nur körperlich an ihr interessiert ist, sondern eben auch ihren Status als Popstar und ihren damit verbundenen Einfluss nutzen möchte, weil Tedros ist sowas wie Zuhälter für andere talentierte Künstler. Nennt sich dann natürlich Manager, aber der hat halt auch eine shady Vergangenheit und ist sowieso ein wahnsinnig shady Typ an sich. Ich meine, also nur mal da, damit du ein Gespür für die Tonalität kriegst, oder ihr. Die erste Begegnung findet statt, und ihre persönliche Assistentin, die immer dabei ist und auch gleichzeitig ihre beste Freundin ist, die sich um sie sorgt, sagt dann so, hey, der Typ, ich weiß nicht, he seems really rapey. Hm. Und Joss' Antwort darauf ist, I know, that's what I kinda like about him. Und die Tagline dieser Serie ist, we all crave things that aren't good for us. Und diese manipulative Art von Tedros, die geht dann eben auch in so eine SM-Richtung und eben in eine sehr narzisstisch-toxische Kontrollsache. Und er...
Velvet lässt grüßen.
Ja. Ja, nur ist halt The Weeknd kein Hopper, und Alter... Das ist schwierig an sehr vielen Ecken und Enden. Schade. Also zum einen, was hier inhaltlich als Message transportiert wird, ist halt fragwürdig auf so vielen Leveln, weil ich kann da auch nichts in Richtung Empowerment oder so rauslesen, weil es gibt überhaupt keinen Umgang oder Reflektierung von dem, was hier problematisch dargestellt wird. Dass die sich freiwillig in so eine Hörigkeit begibt und dann mit sich machen lässt, wo er Bock drauf hat, und das also vor allem auch in Verbindung mit dem Einfluss, den sie dann eben auf sehr viele Menschen hat durch ihre Musik und ihre Fans und Anhängerschaft. Alter, das ist schon alles echt schwierig. Und also erst recht dann auch super unglaubwürdig an wahnsinnig vielen Stellen, weil die Entourage das mitkriegt, aber irgendwie auch nicht eingreift, aber sich das trotzdem genau angucken, dann auch komische Sachen über ihn rausfinden, ihn dann aber persönlich kennenlernen und trotzdem denken, oh, was ein cooler Typ. Und so, aber die beste Freundin als Assistentin hat es halt irgendwie sofort gerafft, dass der Typ nicht koscher ist, und der macht halt auch immer wieder Sachen, weil wie gesagt, der übernimmt dann relativ schnell ihre komplette Mansion. und bestimmt dann noch da, was gemacht wird und hat halt echt noch dann selber super viele Leute im Schlepptau, die eben auch alle irgendwo singen oder halt sonst wie Talente haben. Und dann hängen die da rum, hat dann auch oft so ein bisschen Orgiencharakter, weil irgendwie jeder mit jedem und alle halb nackt und Drogen bis zum Get-No und zwischendurch wird halt inspiriert und gesungen.
Und bei der Sexparty.
Ja. Also gibt es da noch wirklich eine Szene, wo sie so ein Showcase machen soll für eben ihr Label und die Entourage Management. Und da wird dann fast schon beim Singen gevögelt, also oder zumindest gedryhumped. Also das, ja, und das ist halt auch
irgendwie mit Absicht provozieren.
Es ist, voll mit der Brechstange auf Shocking gemacht und das halt dann immer natürlich in so einem Musikvideo, in so einer Musikvideo-Optik untermalt mit Musik von The Weeknd. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was wollen die mir denn erzählen? Weißt du, also was ist die Geschichte, die ich hier mitkriegen soll? Und dann dachte ich, dass ich es kapiert habe und dann kommt die letzte Folge und die stellt dann nochmal ein bisschen was auf den Kopf und das hat es aber nur nochmal absurder gemacht. Ich dachte, ey Leute, das ist nur Verarsche, Mann. Nicht gut, das Ganze. Und eben, also ich habe nun wirklich kein Problem mit nackter Haut und bei HBO ist man ja schon auch so einiges gewohnt, aber es wirkt halt eben sehr forciert. In der Inszenierung. Ja. Wer hier auch noch erwähnenswert ist an Schauspielern, ist Susanna Sun. Die haben wir, oder Sun, weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, S-O-N. Sie spielt Chloe und die ist auch eine von den talentierten Musikern, die er da im Schlepptau hat. Und das war Strawberry in Red Rocket. Mhm. Weißt du, das kleine Mädchen, mit dem er dann das Verhältnis da anfängt?
Die ist, glaube ich, von Blackpink, wenn ich mich nicht täusche. Ist eine Asiatin?
Nee.
Okay.
Nee, die hat sonst nicht viel gemacht. Das war ja bei Red Rocket, war das, glaube ich, sogar ihr Debüt. Und seitdem ist nicht so viel dazugekommen. Und hier hat sie jetzt auch wieder eine Rolle, wo sie recht nackt ist.
Stört sie nicht.
Scheint sie kein Problem mit zu haben. Ist ja auch fein. Und die kann auch ordentlich Klavier spielen und singen. Alter. Also das ist schon das, also so die, wie die musikalische Komponente hier inszeniert ist, damit kann ich ganz gut leben. Also weil die können auch, also man glaubt tatsächlich ansatzweise, dass Lily Rose Depp als Jocelyn so ein krasser Popstar ist. Mhm. Das verkaufen die ganz gut. Die Figur von Tedros, die glaube ich überhaupt nicht. Also kein bisschen, Alter. Dass der Typ so ist mit der Backstory und dass er dann diesen Einfluss hat, das erzählt sich mir überhaupt nicht. Ich mich voll oft gefragt, warum hat der Typ, den er jetzt gerade so angekackt hat, warum haut er ihm nicht einfach direkt aufs Maul? So, der ist zwei Köpfe größer. Wo ist das Problem? Ja, also deswegen so diesen Einfluss, den er haben soll, das erzählt sich mir nicht. Und davon lebt aber ein Großteil der Handlung, weißt du? Weil er die so in der Hand hat plötzlich. Mhm. Und dann scheinbar alle drumherum völlig machtlos sind, da was gegen zu tun. Und die Nummer geht nicht auf.
Naja, es ist, also vielleicht kann ich mal, ich habe 3 Folgen gesehen davon. Die wäre jetzt auch von mir gekommen, irgendwie demnächst. Mhm. Und es wird ja schon so ein bisschen verpackt, dass der Manager ja opportunistisch seine Ziele auch abwägt. Und
welcher Manager?
Naja, der Manager von ihr. Weil er produziert
ja 2.
Ja, aber er produziert ja gerade, ich meine, die Rolle von Hank Azaria.
Okay.
Weil er ist ja derjenige, den du vorhin erwähnt hast, der dann irgendwie, der zwar diese shady Geschichten hört, aber dann natürlich sagt so, ja, eigentlich ist er ein cooler Typ. Mhm. Weil er redet sich das schön, weil der Typ produziert ja gerade einen Song für sie, der ja sehr hitverdächtig sein soll und den die ja aufziehen wollen als jetzt großes Comeback von ihr. Und dadurch will er ja gar nicht den schlecht machen oder er will ja den gar nicht loswerden, sondern er sieht ja von der geschäftlichen Seite und so weiter, ist ja gut für dieses Business.
Ja, aber das ist auch nicht konsequent, weil die eben auch erzählen, dass seine Figur sie schon kennt, also der sie quasi entdeckt hat, als die halt irgendwie als kleiner Teenager in irgendeiner Mall was gesungen hat. Mhm. Und dass der seitdem an ihrer Seite ist und sie ihm menschlich wichtiger ist als Star.
Ja, das sieht man da nicht.
Nee, eben. Und das Ding geht halt null auf, weil das ist mal so in der einen Situation mal so, in der anderen wieder so, weil manchmal hat er ja auch wirklich sowas krass Väterliches. Mhm. Aber da denke ich mir halt so, warum ist er da nicht 24/7 vor Ort und guckt sich das an? Also weißt du, warum steht der da nicht mit 8 Securities und nimmt den Laden auseinander? Mhm. Das kommt erst zu einem viel zu späten Zeitpunkt. Und das ganze Ding, das ist so unstimmig, Alter.
Ich fand die Szene schon ziemlich cool, weil diesen Intimacy-Manager hier, Coordinator
aber
einfach
das, einsperrt, aber das,
einsperrt ins Klo.
Ja, so. Siehst du, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, weil da gab es ein Interview mit der realen Intimacy-Coordinatorin von dem Set hier und die sagt halt auch, das ist genau so ging das am Set ab und das ist halt eben auch die Message, die mit so einer Szene transportiert wird, weil du findest es lustig. Die sagt aber, das ist der Tritt in die Fresse von unserem Job, weil wir machen den damit eben nicht, sowas zustande kommt. Mhm. Und davon lebt die Serie aber halt voll, ja, dass hier so Grenzen überschritten werden. Und das ist halt schon, weiß ich nicht. Also gut, jetzt macht Lily Rose Depp, zumindest bei dem, was man sieht, nicht den Anschein, als hätte sie dann mit all diesen Szenen großes Problem gehabt, weil die muss da schon sehr viel Körpereinsatz zeigen. Mhm.
Die ist ja, selbst wenn die angezogen und, ist, hat, hängt ja irgendwie der halbe Arsch raus und so. Und die
ja,
Kleider
ja.
sind so kurz. Also klar. Die ist schon sehr, warst also, ja auch morgens auf, oben ohne und so. Ist eben. Super freizügig.
Und also geht in den Club mit einem durchsichtigen Teil an. Also es ist ja. alles, genau. Die, man sieht aber auch, dass die sich wohlfühlt in ihrem Körper und das ist auch fein. Ich fand tänzerisch, das hat sich mir nicht erzählt, dass sie die auch mit so gepusht haben, weil die wohl super tanzt. Also ich finde es halt immer krass, wenn dann sowas erzählt wird und du siehst einfach, jeder der Background-Tänzer ist so viel besser als die, aber gut. Ist ja tatsächlich in der Realität auch so.
Die meinte ich ja, die Asiatin, die ja auch so ein bisschen sie als Konkurrenz aufgebaut wird, weil sie ja auch dann hochgezogen wird zum Star, das ist die eine, die bei Blackpink normalerweise auch richtige Musikerin ist, die ist schon ziemlich prominent.
Nee, ich meine, Chloe ist die, die in der Entourage von Tedros ist, die kleine
ja, die
Rothaarige.
Klavierspiel. Ja, das habe ich dann gecheckt, aber ich dachte, du meinst erstmal die Asiatin, weil die ist zum Beispiel auch tänzerisch und von der Performance ist sie besser als
ja,
Lily Rose Depp, definitiv. Aber ich finde, also sie verkörpert das gut, sie macht das gut. Es gibt ja diesen Moment, wo sie halt...
Wer ist jetzt sie?
Lily Rose Depp, wo sie auf der Bühne steht und dann für dieses Video dann dreht und wo dann schon die Füße bluten und sie das aber genauso will, wie sie sich das vorstellt und so, obwohl die halt unter Zeitdruck stehen und so. Also die Szene fand ich schon recht gut, aber wie Weeknd sich da inszeniert hat in dieser Serie und die Szenen halt mit ihm, die sind halt sehr fragwürdig. Also
da gibt's so viele Cringe-Momente.
Das ist schon, da bin ich, da muss ich leider einstimmen in den Tenor. Der ist auch nicht gut schauspielerisch, das kommt auch noch
dazu. Nee, eben. Das kommt halt dazu, wenn er das auch wirklich bringen würde, dass du ihm das glaubst, dass der über so ein krasses Charisma eben auch problemlos die Leute um Finger wickelt und dann kontrolliert, weißt du?
Eben.
Aber.
Der hat dann so einen dünnen Zopf, dann heißt es so, ja, Leute mit Rattenschwanz darfst du sowieso nicht trauen, das sind die Schlimmsten und so. Und ich denke die ganze Zeit, ja, und Rapey und so. Und ich denke, ja, genau so ist es. Aber
ja, eben.
Verhalten sich dann trotzdem.
So, weißt anders. Du, also wirklich Red Flags am laufenden Band.
Ja.
Sämtliche Leute nehmen die wahr. Aber niemand tut was und ich weiß nicht, ob da irgendwo was Sozialkritisches drin sein soll, weil es funktioniert einfach nicht, weil halt so eine Entourage erzählt wird, die jeden einzelnen Schritt von ihr kontrolliert und beobachtet, weil Geld drin steckt. Weißt du, Eli Roth sagt ja auch bei jedem so, hey, wenn ich hier sitze und atme, dann höre ich einfach, wie sich mein Bankaccount leert, weil ich nicht arbeite und nicht Geld reinbringe. Deswegen, die ist für die ja ein krasses Produkt und das da habe ich dann auch gedacht, ja, soll das jetzt irgendwie was die Musikindustrie kritisieren in irgendeiner Form, wie halt mit solchen Popstars umgegangen wird oder was? Aber das ist dann eben, du wirst sehen, mit der letzten Folge stellen die hier nochmal einiges auf den Kopf, wo ich dachte, was soll denn das jetzt? Also, ja.
Aber ich bin ja großer Fan von Euphoria und finde ja die Serie grandios. Und die Bildsprache von Sam Levin sieht man hier an einigen Stellen.
Ja. Also es ist aber schon, das meine ich ja, das ist für mich.
Diese Musikvideo-Optik, genau. das ist schon wirklich.
Das meine ich damit. Du hast immer wieder diese Einstrahlung, diese Lens-Flares und so ein Kram. Also.
Aber es wirkt doch ein bisschen wie ein Promo, wie eine Promoschiene, um Weekend-Songs zu promoten, weißt du? Weil das sind auch seine eigenen Lieder, so wo ich dann denke, so, ja.
Und diese visuellen Spielereien, die sie sich hier haben einfallen lassen, die werden auch wahnsinnig redundant bedient. Das ist nicht so, dass das hier mal irgendwie aufgrund der Situation machen wir jetzt das und das, sondern dann kommt das halt wieder und wieder und es erzählt aber nichts Neues. Ja. Vorteil an der Nummer eben, man ist einigermaßen schnell durch.
Ja. Zweideutig.
Ja, jetzt habe ich eigentlich nur noch Zahlen.
Na dann.
Wie viel Folgen waren es?
Fünf.
Pi mal Daumen.
Na, 50 bis 60 Minuten. Ja, deswegen okay. Gesamtlauflänge 4 Stunden 36. Mhm,
danke. The Idol.
Yep.
Dann schieß mal los.
5,0 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 27. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 4,4, das sind 19% Empfehlung. Publikum ist bei 2,5, das sind 41% Empfehlung. Und auf Letterboxd ist sie nicht, weil sollte ursprünglich ja weitergehen. Ja. Also ich glaube, mein Highlight waren tatsächlich ihre Manager. Also Divine Joy Randolph und Hank Azaria. Mhm.
Ja, die waren gut.
Und ich meine, Lily Rose Depp spielt das vereinzelt schon auch gut. Und sie kann ja nichts für dieses katastrophale Drehbuch und für die Inszenierung kann sie auch nichts. Deswegen schauspielerisch kann man ihr hier auch nichts vorwerfen und natürlich macht sie eine gute Figur dabei.
Finde ich auch.
Aber das rettet hier nichts.
Mhm. Finde ich auch. So, wer fängt an?
Dave.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr absurden Mischung aus ein paar Schauwerte gibt's.
Nee, aber nochmal, die Schauwerte, die kann ich hier wirklich nicht positiv einfließen lassen in die Punkte, weil das nichts dazu beiträgt, dass das irgendwie eine bessere Serie ist dadurch. Und wenn ich dann, weißt du, weil du siehst in der ersten Folge schon alles, was du von Lily Rose Depp jemals sehen wolltest und dazu bräuchtest du dann die anderen vier Folgen nicht, deswegen ist mehr nackte Haut macht die Nummer hier nicht besser. Tja.
Doch nicht doppelklicken, ey! Ich weiß ja, dass du auch gerade mit dann solchen Themen, wenn die eben nicht den gewissen Kontext mitgeben oder die Message auch nicht klar ist, extrem Schwierigkeiten hast. Finde ich nachvollziehbar.
Ja, weil sowas ist nicht ungefährlich, weißt du, weil was weil die Zielgruppe von The Weeknd, von Lily Rose Depp und so weiter, die sind natürlich jung. Und klar steht hier Mature Audiences drauf und damit müssten die volljährig sein, wenn sie sich das angucken, aber also mal ganz ehrlich, machen wir uns nichts vor.
Ja, aber es ist doch, also, selbst wenn jetzt irgendwie jüngere Mädchen das angucken, sagen die doch nicht so, ja, okay, ich will auch so einen Typen haben, weißt du?
Glasier mich.
Also ja, genau. Also es wird ja schon, wie du meinst, es werden ja schon die Schattenseiten von einem Popsternchen gezeigt. Also, weil du meintest so von wegen, dass die Message nicht so rüberkommt und so weiter, was einem die Serie sagen will. Also,
es geht für mich darum, was die Hauptfigur hier, wonach die sucht und was sie bereit ist, dafür über sich ergehen zu lassen. Und was ich mich aber frage, was einfach nicht erzählt wird, ist mit welchem Ziel.
Mhm.
Weißt du? Und deswegen gerade mit vor dem Hintergrund, dass Mental Health und all diese Themen, weil das ja auch so ein bisschen damit reinspielt, die Dinge, die also Kindheitstraumata und sowas und was hier die Auseinandersetzung mit dem Thema Kindheitstraumata angeht, das ist ein Tritt in die Fresse, Alter.
Ja, aber ich traue
halt. Erst recht, warte auf die letzte Folge.
Okay, bin gespannt. Aber ich traue halt vielen jungen Fans, die das sehen, halt auch zu, dass die sagen, ey Mädchen, was machst du denn da so? Also hör doch mal auf deine beste Freundin, so, weißt du, die dir abrät in dieser und dieser Situation und die eben sagt so, ja, nee, Red Flag. Also die werden jetzt nicht alle sagen so, boah, ist das geil, das will ich auch. Finde ich.
Ja, das ist schwer, was dazu zu sagen, wenn du das.
Ja gut, ich bin gespannt. Ja gut, dann muss ich erstmal den Abschluss sehen. Also das ist jetzt mein Status momentan. Ja gut, mach jetzt.
Es geht auch um ein gewisses Kalkül, was damit drin ist und so. Und das ist einfach, was die Message angeht, finde ich, hochfragwürdig. Oder? Mhm.
Also gemessen daran und ich zitiere mal, Tritt in die Fresse, klingt für mich eher nach 3 Punkten.
Mhm.
Das ist fast schon zu hoch, würde ich sagen. Ich halbiere diese 3 Punkte. Auf 1,5.
Und liegst damit richtig.
Wow. Yeah.
Ich bin bei 1,5, ja.
Krass. Punktlandung bei
1,5. Für eine A24-Produktion.
Ja.
Die Bandbreite scheint mittlerweile.
Also die haben jetzt wirklich, gerade in letzter Zeit, haben die ein paar Sachen rausgebracht, die ich echt weit entfernt von geil fand.
Ich habe mir eine Zeit lang ja auch alles Mögliche von denen reingezogen. Auch diesen komischen Rockerfilm, der war ja auch so lala. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hattest.
Komischer Rockerfilm.
Ja, warte. Ich habe sofort den Namen.
Bist du betrunken?
Komischer Rockerfilm.
Jetzt ist es auch wieder so, ey.
Classic Dave!
Voll.
Also er war schon auch die letzten Jahre immer wieder
komisches Zeug. Beef zum Beispiel war richtig gut.
Outlaws, meine ich.
Habe ich nicht gesehen. Aber wird sich Lia dann bringen?
Genau, australische Biker-Gang des A24.
Okay. Nee, den kenne ich noch nicht. Mhm. Von wann war der?
2018.
Okay.
Oder 19 rausgekommen.
Der steht noch an.
Hast du denn, hast du bei Letterboxd eigentlich eine Liste angelegt? Also weißt du, wie viel dir noch fehlen? Wie viel Prozent?
Ja, wobei da sind ja auch eben, also ich versuche jetzt auch erstmal alle zu gucken, die die halt selber produziert haben.
Mhm. Ach, die sind alle da drin, auch die
Vertriebenen. Und genau, da in der Liste sind halt auch alle, die die jemals vertrieben haben. Und da bin ich irgendwo bei 40% oder so. Mhm. Also da bin ich wirklich noch weit entfernt.
Ja, ich habe mal die nativen Produktionen reingezogen. Mhm.
Mhm. Okay.
Gut, bin ich an der Reihe, wa? Mhm. Und ich habe auch eine Serie mitgebracht. Und ich irgendwie ist es sehr divers hier. Von den Themen.
Immer.
Vielfalt.
Immer.
Vielfalt forever bei den Bewegtbild-Banausen.
Vielfalt forever.
Wobei Vielfalt, Semi, ihr wisst, loyale Zuhörer wissen sofort Bescheid, wenn Dave aufschlägt mit einer Serie, dann ist es, kann Science Fiction sein oder hat vielleicht irgendwas mit Stephen King zu tun. Und zweiteres der Fall. Natalie und ich haben unser Stephen King-Universum ein bisschen erweitert und eine Serie von 2021 angeguckt, Chapel Wait.
Das ist auch von einem Stephen King-Stoff. Okay.
Genau, basiert auf seiner Kurzgeschichte Jerusalem's Lot oder in deutschen Briefe aus Jerusalem, wo es ja auch schon diverse Verfilmungen gab. Ich glaube, viele werden wahrscheinlich die erste Verfilmung von 1979 kennen, war ja auch in so einer Miniserie von Warner damals produziert, Brennen muss Salem. Mhm. Das war so die erste Verfilmung. Dann gab es einen zweiten Teil Salem 2, die Rückkehr. Von 1987, der einen ganz schmalen Kino-Release damals hatte in den USA, aber sonst halt überall als Direct-to-Video rauskam. Und 2004 gab es auch nochmal eine Miniserie mit Rob Lowe in der Hauptrolle, Salem's Lot. Mhm. Ja. Alles vorher gekiekt und jetzt eben frisch.
Okay.
Auch diese Serie, die mit 10 Folgen, die zwischen 45 und 60 Minuten gehen, auch einigermaßen überschaubar ist. Eine Epics-Produktion und mit Adrien Brody in der Hauptrolle.
Ui. Ja, ich hatte auch mit dem Gedanken gespielt, mir die anzugucken. Mhm. Aber jetzt bin ich ja ganz froh, weil wenn du sagst, eigentlich gibt es da so viel, was es da schon mal gab in die Richtung.
Mhm. Ja, kannte ich natürlich alles nicht. Vielleicht dazu sagen kann, das ist dann so, geht in die bessere Richtung von den teilweise anderen Verfilmungen.
Und würde wahrscheinlich auch funktionieren, ohne den ganzen anderen Kram zu kennen, oder?
Genau, absolut. Ja, die kann man auch mitunter gar nicht so stark vergleichen. So von der Grundprämisse her sind die schon sehr stark ähnlich, aber wenn es ins Detail geht und da gibt es dann halt viel, da unterscheiden die sich dann doch schon massiv.
Okay. Ja, aber es ist natürlich spannend, wenn du alles kennst, kannst du ja gut vergleichen.
Ja, wenn man das alles noch so präsent hat. Apropos präsent, also ist jetzt schon auch 2 Monate her, dass wir die abgeschlossen haben. Und ich hatte es euch beiden ja vorhin schon kurz gesagt, so langsam entschwinden die Erinnerungen. Deswegen ganz gut, dass ich es heute mal endlich bringe.
Okay.
Genau, aber Adrien Brody, ich mag den Typen ja total gerne. Ich gucke den gerne zu, auch wenn der mal eine längere Durststrecke hatte und sehr fragwürdige Rollen auch hatte. Hier mal wieder in Hollywood angekommen.
Stimmt, hat auch mal so billige Direct-to-Video-Premieren.
Genau, irgendwelche fragwürdigen China-Produktionen mitgemacht.
Ja, die sind aber da war ja, also nur weil es klein ist, ist ja nicht zwangsläufig schlecht.
Da waren schon Billo-Filme dabei.
Ja, da waren schon recht.
Ja, auch, aber nicht nur. Dabei.
Nein, also weil so diesen Einbrecher spielt und wo diesen Pitbull da angegriffen wird. Ach, ich soll doch nicht. Alter. Adrien Brody, Oscar-Preisträger.
Ja, aber manche haben ihn ja schon für Predator irgendwie so ein bisschen belächelt.
Ja, stimmt. Da ging es so langsam los, glaube ich, ne?
Weil Predators war das.
Predators,
ja. Von Roberto Rodriguez.
Ja, und hier spielt er einen Familienvater. Er spielt Captain Charles Boone, angesehene Familie. Und er ist Vater von 3 Kindern, 2 Mädchen und einem kleinen Sohn. Und kehrt zurück, oder vielmehr ja kehrt dahin zurück, wo seine Cousins und somit Erblasser ihm so ein Anwesen vermacht haben, namens Chapel Wait. Das ist in der Nähe gelegen von so einem kleinen Ort namens Maine, spielt in Neuengland im Jahre 1850 und wird halt relativ schnell etabliert, dass seine Frau vor kurzem umgekommen ist, sehr tragisch, und er sich somit quasi alleine um die 3 Kinder kümmern darf und eben Neuanfang da in diesem Anwesen Chapel Wait starten möchte. Wird erstmal relativ ruppig begrüßt. Es gibt noch die alte Haushälterin, die halt das Haus betreut hatte die letzten Monate, seitdem es leer steht. Man weiß am Anfang nicht ganz so recht, was passiert ist. Man weiß nur, irgendwie sind die Cousins, die Vorbesitzer, irgendwie verschwunden. Und es wirkt halt alles erstmal ein bisschen seriös. Die Haushälterin haut auch gleich rein. Er versucht sie halt noch irgendwie zu gewinnen, weil er eben nicht weiß, wie er das große Haus dann managen soll und die Kinder natürlich irgendwie auch zufriedenstellen kann. Und die sagt aber, nee, da, hier geht's nicht mit sauberen Dingen zu. Ich kann aber eine Frau aus dem Nachbarort empfehlen und genau, die auch sofort an den Start kommt. Emily Hampshire spielt Rebecca Morgan. Die kennt man vielleicht aus Schitt's Creek oder 12 Monkeys der Serie. Ich kannte sie aus dem Film Snowcake. Die dann als Haushälterin für die drei Mädels agiert. Die Töchter, die eine wird gespielt von Jennifer Enns. Die hat so gut wie nichts bisher gemacht. Die mittlere Tochter wird gespielt von Serena Galamgas. Die kannte ich aus Orphan Black, hat da so eine kleine Rolle gehabt. Und der Sohn, der in der Serie so Pi mal Daumen 6, 7 Jahre alt ist, wird gespielt von Ian Ho. Der Alter, 2010 geboren ist, mittlerweile schon 32 Credits auf IMDb hatte.
Alter, was?
Ja, okay. Ich kenne den aus The Expanse, da hat er in diversen Folgen als kleiner Junge mitgespielt.
Okay.
The Expanse, meine ich, hatte ich ja schon mal gebracht. Ja, und jetzt letzter gucken. Eintrag ist, hat ein paar Folgen bei Star Trek Strange New Worlds gehabt. Mhm. Scheint so ein ziemlich gefragter Junge zu sein.
Ja, krass.
Ja, also hier überschaubar an Screentime. Die mittlere bekommt so ein bisschen mehr. Die spielt nämlich eine Stumme. Also seitdem die Mutter gestorben ist, ist sie stumm, spricht kein Wort mehr. Man bekommt sie raus. Sie macht halt dem Vater auch irgendwie, also Charles, Vorwürfe, dass er da halt irgendwie mitverantwortlich ist für den Tod der Mutter. Mhm. Und das ist halt alles so ein bisschen suspekt und zerrüttetes Familienverhältnis so ein bisschen. Und alle stehen noch unter dem Schock des frühen Todes der Mutter. Mhm. Genau, sie werden auch nicht unbedingt warmherzig überhaupt in dem Ort von den Nachbarn angenommen. Es ist alles sehr konservativ, also Ende 19. Jahrhundert. Jeder hat so eigentlich sehr mit sich selber zu tun. Mhm. Es gibt den Versuch, Zusammenhalt über den Pfarrer, über den Priester, der von Gord Rand gespielt wird. Den kannte ich auch aus Orphan Black, der halt auch so ein bisschen versucht, frischen Wind in diese Gemeinde reinzubringen, aber der halt auch so ein bisschen mit über die Serie etabliert Dreck am Stecken hat und eben dann noch nicht so der geleckte Pfarrer ist, wie er sich halt gerne darstellt. Und ja, in der Serie halt die Familie immer stärker natürlich mit den Dorfbewohnern in Berührung kommt, aber eigentlich eher abgewiesen wird, als warmherzig aufgenommen wird und dann nach und nach sich etabliert. Die beiden Cousins, die Vorbesitzer des Hauses, die waren halt irgendwie, ja, nicht ganz koscher.
So.
Nicht ganz koscher.
Verschwanden oder verschwinden auch immer noch Kinder, irgendwelche Menschen in dem sowieso relativ überschaubaren Ort. Und warum erzählt dann natürlich die Serie? Da will ich auch nicht zu viel vorwegnehmen. Also wer den Stoff aus den alten Verfilmungen kennt und vielleicht kann ich halt einen, weil, ja, das ist natürlich dann viel Thema im späteren Verlauf. Also wer Bock hat auf Vampire, der wird hier ganz gut bedient, weil darum geht's dann letztendlich um die Hintergrundgeschichte seiner Familie und ja, dem Vampirismus. Er selber hat dann auch verschiedene Visionen, die dann auch immer heftiger werden. Er sich halt zum Beispiel einen Spiegel anguckt, sein Gesicht massiv verzerrt wird und es sind dann immer so die Schockmomente in dieser eher in die Horrorrichtung zu verordnen, eine Serie. Genau, also routiniert erzählt. Die ersten Folgen machen immer ein bisschen Lust auf mehr. Gibt insgesamt 5 Regisseure, die halt jeweils 2 Episoden gedreht haben, die allesamt viel Serienerfahrung haben, also diversen Serienkrempel gedreht haben. Und der Stoff von, also das Drehbuch von, Jason und Peter Filardi, 2 Brüder, geschrieben wurde, die auch einigermaßen Erfahrung haben. Also der eine von beiden hatte das Drehbuch zu Haus über Kopf mit Steve Martin 2003 geschrieben.
Tiefer.
Genau.
Stimmt?
Ja. Richtig. Den haben wir doch in der Sneak Preview damals gesehen.
Alter. Ah ja, stimmt. Ja, der lief auch in der Sneak, ja.
Oh, wow.
Lange ist ja 20 Jahre mittlerweile.
Wir sind bald.
Sein älterer Bruder hat noch ein bisschen mehr Credits. Der hat das Drehbuch damals zu Flatliners geschrieben, also die 1990er-Verfilmung.
Oh.
Der Hexenclub, dieser Teenie-Film von 96, hat auch das Drehbuch von Salem's Lot, dieser Miniserie mit Rob Lowe, 2004 geschrieben. Hing anscheinend so an dem Stoff, weshalb es dann nochmal diese neue Produktion gab. Der hat auch ein bisschen andere Stephen King-Sachen gemacht. Nightmares and Dreamscapes war auch so eine Miniserie aus 2006 dann und scheint so ein bisschen addicted zu sein in diesem Universum. Genau, also drehbuchseitig ganz gut routiniert umgesetzt. Es gibt dann halt, nachdem die ersten Episoden die Story und durch die Story wird halt auch mal wieder in Rückblenden erzählt. Die Mutter wird natürlich gezeigt und das Verhältnis in der Familie und eben was auch vor allem seine Cousins damals so getrieben haben und was damals passiert ist. Kommen dann halt später so zwei Episoden, wo ich gedacht habe, Alter, was ist das für ein Scheiß? Also wo es halt wirklich nochmal echt ziemlich runtergerissen wird und zum Ende nochmal ein bisschen die Kurve bekommen wird. Das war so ein bisschen schade. Also gerade bei einer Episode, wo es halt darum geht, ich sag mal, Defense Base, wo ich die Hoffnung hatte, gerade bei so einem Thema und Vampire attackieren, kommt dann halt ein bisschen was. Es wird so absurd. Das hat mich dann teilweise echt geärgert. Mhm. Und muss man sich irgendwie darauf einlassen. Also wenn man Bock hat auf eine Vampirserie, wird man insgesamt schon gut bedient. Gibt aber halt ein paar Ausreißer im Verlauf der Serie ins Negative.
Mhm. Okay. Wie so oft bei Stephen King-Stoffen.
Ja, genau.
Sind selten perfekt.
Also ich habe jetzt hier nichts zu irgendwelchen Budgetzahlen gesehen, aber sie wirkt halt visuell und produktionstechnisch schon anständig. Mhm. Insgesamt rund, schon eine sehr düstere Optik. Viel spielt es halt natürlich dann nachts. Und ja, schauspielerisch absolut solide bis gut. Macht schon Spaß. Ein paar schräge Charaktere. Also einer der Cousins, Philip Boone, wird gespielt von Julian Richings. Den hatten wir zuletzt als Strange Man bei Beau Is Afraid gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den präsent habt. Der hat so ein ganz markantes Gesicht.
Seine Rolle hieß Strange Man.
Was war denn der Strange Man bei Beau Is Afraid? Ich überlege auch gerade.
Kann halt das ist auch
nicht
einfach
der Birthday Man, oder?
Nee, das ist, glaube ich, die Mann so. Ich glaube, der hat bei dem Wald als Schauspieler, glaube ich, agiert, so als sehr schräge Figur.
Okay.
Ansonsten hat er auch bei X-Men, der letzte Widerstand, so einen strangen Typen mal gespielt.
Und bei düstere Legenden, Alter,
wird er als Weird Janitor gelistet.
Okay. Also Weird und strange Rollen sind sein Ding
auf jeden Fall. Tut mir ein bisschen leid, dass er da halt so als Schauspieler so abgestempelt wird, aber gut, wenn er seinen Lebensunterhalt damit verdienen kann. Aufgrund seines Aussehens.
Das ist so wie dieser Alte, der bei Freitag der 13. immer so gesagt hat, geht nicht in den Wald und so. Dass man den so als lieben Großvater besetzt, so, das war doch klar. Nach dem
oder Film hier der von Hilse Feist, wie heißt denn der Typ wieder aus der 77er-Verfilmung?
Ach, der auch bei Einer Flog übers Kokosnest mitgespielt hat.
Hat der da mitgemacht?
Der so weird aus. Der hatte keine Sprechrolle, sondern den haben sie einfach nur gezeigt, wie er gerade irgendwie, genau.
Der auch bei irgendwelchen Kannibalenfilmen damals, Ende
der 90er. Ja. Missgestaltet halt.
Genau. Ansonsten, das wollte ich dir sagen, der Antagonist wird gespielt von Christopher Heyerdahl.
Ja.
Den dürftest du von Hell on Wheels kennen. Der spielt auch mit.
The Sweet.
Genau, Cast macht Spaß, gut gecastet.
Uiuiui, Cast macht Spaß. Der Cast macht Spaß.
Chicken, chicken.
Classic Dave.
Ja, also insgesamt relativ kurzweilig. Wie gesagt, gibt ein paar Episoden, die dann so ins Negative abschwenken. Der Aufbau der Story durch die vielen Rückblenden und diese Vision wird interessant gehalten und spannend gemacht. Mhm. Ist manchmal wirkt's zu routiniert. Punkt. Mhm.
Punkt, sagt er.
Okay.
Genau. Okay. Was ich noch gelesen hatte, war, dass es im Februar 2022 die Ankündigung gab, dass die Serie nochmal um eine zweite Staffel verlängert werden soll. Da kam sonst bisher nichts bei IMDb, ist auch nichts gelistet. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass da nichts mehr kommen wird. Mhm. Also gerade auch mit Adrian Brody in der Hauptrolle.
Ja, die binden sich ja selten so lange so eine A-Lister.
Genau. Ja, hab sonst nur Zahlen noch dabei. Mhm. Was euch noch interessiert?
Nee, hau raus.
Gut. IMDb liegt bei 7,2. Rotten Tomatoes bei 60%, die Audience bei 80% und gibt auch eine Letterbox-Bewertung, die bei 3,5 liegt.
Mhm. Guess fängt an.
7,5.
Ich sag 7.
Noch knapp darunter. Ich bin bei einer 6,5 gelandet.
Dort oder 6,5? Mhm. Mhm. Sonst hätte ich immer recht optimistisch immer bei der Punktevergabe.
Ja.
Diesmal nicht.
Kann man gucken. Muss man nicht.
Mhm. Mhm.
Mhm. 6,5 trage ich dich ein.
Thanks.
Alright, ja, jetzt können wir gleich weiterraten.
Ja, können wir gleich weiterraten.
Stimmt.
Ja, jetzt kommt nochmal ein gemeinsamer Film.
Unser zweiter gemeinsamer, ähnliche Tonalität für Fans von Indiana Jones.
Hat da auch einen orientalischen Touch.
Eben, ja. Schauplätze und so ähnlich.
Ja.
Wo die Verfolgungsjagden da stattfinden. Also insofern.
Marokko, wo gibt es noch Ähnlichkeiten für dich?
Ja, Marokko.
Hm? Das Produktionsjahr.
In der Wohnung, wo das Ehepaar auch gelebt hat, wurde auch Indiana Jones, der Tempel des Todes, eine Szene gedreht.
Mhm.
Fun Fact.
Ja, ist klar.
So, wer redet? Vielleicht noch ein Tipp von Lee, dass ich ein Riesenproblem mit queeren, homophoben Stoffen habe. Also insofern, das sind meistens Filme, die eher so in der unteren Region bei mir landen. Ja, nur, dass du Bescheid weißt.
Danke für den Tipp. Redest. Die hat das Bukake da gefehlt, oder?
Wieso? Nein, ist ja nicht so, dass bei queeren Stoffen keine Bukake-Party stattfinden. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Ja, ist natürlich die Frage, war das der Versuch, uns in die Irre zu führen?
Naja, voll.
Pokerface. Ich weiß nicht. So.
Wer fängt an?
Ich fange an. Mach ich jetzt einfach mal. Weil wir, also es ist Gleichstand ziemlich, also Dave ist abgeschlagen, aber Gess und ich haben gleich viele Miese, deswegen Gess hat vorne angefangen, jetzt fange ich mal an.
Mhm.
Ach Gott, ich will trotzdem immer noch an das Gute in Gess glauben und sag, du bist bei 7. Und Dave's bei 8.
Okay, ich bin an der Reihe, ne?
Nö, Gess.
Ach so.
Ich sag Dave, 7. Und Lee, 8,5.
Oh. Ich sag, Guess ist bei einer 6,5 gelandet und Lee bei einer 7,5.
Mhm.
Also ich glaube auch noch an das Gute in Guess.
Ja, wir werden sehen.
Aber er hat schon sein Cappy ja vorher umgedreht. Also wenn ihr Guess sehen könntet, over the top mäßig ist er jetzt schon voll aufgeladen.
Das war jetzt nicht nur fürs Punkteraten, ansonsten wäre es verdächtig. Ja, das stimmt, ja. Jetzt werden wir noch mal den Filmtitel nennen von dem Film, von dem wir gerade die Punkte geraten haben, denn das ist für unseren Kumpel Zylo, den wir alle drei kennen, mit dem wir schon ein paar Mal im Kino waren, und der ist back in der Supporterschaft.
Ja.
Und hat Auftragsmacht.
Und bleibt seiner Linie treu.
Ja,
bleibt
Mann, seiner Linie treu. Ja. Ja.
Keine
ja.
Blockbuster, kein Unterhaltungs-Popcorn-Kino, sondern
Arthouse.
Ja. Arthouse.
Ja, danke nochmal, dass Arthouse. Ihr auch mich gefragt habt, ne, auf welchen Film habe ich denn Bock, dass wir da drüber gemeinsam sprechen. Ich freue mich auch total, dass Zylo wieder am Start ist, weil er echt eine Menge Inspiration liefert.
Siehst
und
du?
Den Film kannte ich auch nicht.
Und das war der einzige, den du nicht kanntest, oder?
Ja, genau, Liste, die anderen habe ich alle
von
gesehen.
Von den Filmen, die noch offen waren. Und er fühlt sich auch geehrt, dass du dabei bist. Und ich soll mich nochmal in seinem Namen bedanken, dass du dir seinen Film ausgesucht hast. Er fühlt sich geehrt.
Sehr schön. Ja, Grüße an Zylo.
Ja.
Cool.
So, wie heißt er denn?
Das Blau des Kaftans heißt der Film. Ist aus dem Jahr 2022. Und wenn einer den französischen Titel nennen kann, dann natürlich Lee Richter, Ladies and Gentlemen.
Das naja, das ist der Originaltitel, ne? Weil das ist, meine ich, ein marokkanischer Film.
Schießen Sie los.
Französisch, marokkanisch, belgisch, dänische Produktion.
Siehste, Co-Produktion, natürlich, wie sich's für Arthouse gehört.
Richtig.
Le Bleu du Cafetan.
Selber.
Le Cafetan.
Du.
Come on, hippies.
Ja, Regisseurin und Drehbuchautorin dieses Stoffes war Mariam Touzani. Eine Dame, die 2019 Adam inszeniert hat, das ist auch ein Film, den man durchaus kennen könnte, so aus in Arthouse-Kreisen. Der ist auf Festivals eigentlich gut unterwegs gewesen.
Ja, und das ist schon heftig, weil die Dame ist Jahrgang 80, hat gerade mal 4 Credits. Das ist hier der zweite Langfilm. Ansonsten hat sie 2 Kurzfilme und besagten Adam gemacht.
Ja.
Alter, und die bringt's halt schon auf 14 Preise und 31 Nominierungen.
Das ist krass, wa?
Nicht schlecht.
Da ich 2 gedacht, Langfilme.
Ja, Mann,
Alter.
Ja.
War nicht alleine beim Drehbuchschreiben dabei, Nabil Ayouch war noch dabei.
Ihr Ehemann.
Ihr Ehemann und ebenfalls jemand, der schon Filme inszeniert hat. Und
genau, den habe ich ja mal gebracht von ihm, ne? Ali Zawa, den habe ich doch hier mal.
Ach, der war von ihm?
Ach, der war von ihm,
genau. Ja.
Okay. So schließt sich
der Kreis
hier, Mensch. Marokkanische Produktion. Ja. Habe ich auch erst dann im Nachgang, als wir den Film auch schon ausgewählt hatten, dann gesehen.
Aha.
Gut.
Ja.
Interesting.
Dann gehen wir mal die Story rein und ich würde mal zusammenfassen, worum es geht, wenn es fein ist.
Hallo.
Also, es geht um Halim und Mina. Die sind schon sehr lange verheiratet und führen einen sehr traditionsreichen Kaftanladen in Medina, in Marokko.
Was ist denn ein Kaftan, Guess?
Medina ist die Altstadt einfach.
Ja, Medina ist die Altstadt halt in
Saleh sind die.
In Saleh, in Marokko auf jeden Fall. Und ein Kaftan ist so ein traditionelles Gewand, würde ich mal sagen. Ja. Und sie bedient vorne die Kunden in dem Laden. Er schneidert im Hinterzimmer die Stoffe, wohlgemerkt per Hand, weil der ist sehr oldschool, also von Nähmaschinen und sonstigen modernen Kram hält Halim nichts.
Genau, hat den Laden von seinem Vater ja übernommen.
Genau, und er liebt halt die Kunst.
Traditionelle Handwerk fort.
Er liebt das Traditionelle, er liebt die Kunst und viel zu viel, als dass er irgendwie eine Maschine das Ganze bearbeiten lässt, sondern er geht da mit der Hand dran. Das ist auch sehr schön inszeniert, wenn er mit diesen Stoffen hantiert.
Ja, ich glaube auch das Besondere an den Kaftan, warum er das mit der Hand machen möchte und nicht mit der Maschine, sind eben diese Verzierungen, die da gestickt werden.
Ja.
Weil das ja wahnsinnig aufwendig ist und er halt sagt, man sieht den Unterschied.
Ja, genau. Der Laden ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass er nicht nur, dass sie nicht nur neue herstellen oder Hand machen, sondern eben auch alte reparieren, flicken.
Richtig. Ja. Und da das handgemachte Prozedere in diesem Laden oder laut seinem Prozess aber viel langwieriger ist, geraten die beiden halt in Verzug mit den Aufträgen von den Leuten, die halt irgendwie auf ihre Sachen warten. Und die Leute beschweren sich auch so ein bisschen und deswegen wird ein junger, neuer Schneider namens Yusuf eingestellt. Und der soll den Laden ein bisschen unterstützen. Und dazu muss man sagen, dass Halim und Mina sehr liebevoll miteinander umgehen. Beide sind eher so sanftmütige Typen. Sie rebelliert auch mal gerne gegen den strengen muslimischen Staat in manchen Momenten, wie man sieht. Und verstößt mal so gegen den einen oder anderen Brauch. Und die leben eher so in bescheidenen Verhältnissen, weil logisch ist ein kleiner Laden, die machen nicht allzu viel Kohle, da bleibt nicht viel hängen. Doch in diesem streng gläubigen muslimischen Land hat Halim halt ein Geheimnis, das ist hier wichtig. Er fühlt sich nämlich zum eigenen Geschlecht hingezogen und verschafft sich immer wieder sexuelle Erleichterung in so einer Kabine von so einem öffentlichen Bad. Und Mina weiß von seiner Ausrichtung und die beiden leben halt mit diesem Geheimnis schon seit langem zusammen, mit dieser Ehe, und deswegen beäugt sie halt den neuen jungen Schneider Yusuf halt so ein bisschen mit Argwohn, kann man an der Stelle sagen. Und dann würde ich noch erwähnen, dass bei ihr ein Tumor festgestellt worden ist, also dass sie an Krebs erkrankt ist und dass die Ärzte ihr diagnostizieren, dass da keine Besserung aus sich ist, sondern dass er bergab gehen wird.
Ja.
Ah, und Geld, wie du schon meintest, für die teure Behandlung ist dann eben auch nicht da.
Ja. Und jetzt geht es praktisch um. Jetzt begleiten wir dieses Ehepaar und diesen jungen Schneider, wie die versuchen, den Laden zu managen, wie die Frau dann langsam an ihrer Krankheit natürlich dann auch Kräfte verliert und nicht mehr so richtig mithelfen kann. Und das ist das Blaue des Kaftans von der Story. Mhm. Würdet ihr noch was ergänzen? Nö.
Ja, ich glaube, also das ist das Setting, aber ich glaube, worum es im Schwerpunkt geht, ist schon die Auseinandersetzung im Thema Liebe. Mhm. Und natürlich auch seiner Liebe zu anderen Männern. Aber da ist sie halt voll mit drin in dem Prozess. Und das finde ich halt schon sehr besonders, weil ich glaube auch schon Filme gesehen zu haben, wo es im weitesten Sinne um Homosexualität geht und wo das dann aber in so einem Szenario halt eher drum geht, dass das nicht entdeckt wird und so.
Ja, ja, eben. Also das so ganz große Drama. Promise,
und das nach außen ist hier ja selten ein Thema.
Ne? Richtig.
So, es ist ja wirklich ein wahnsinnig, auch hat ja fast schon was Kammerspielartiges, weil wir wirklich nur diese drei Figuren haben, die hier im Fokus stehen. Klar kommt mal eine Kundin in den Laden, aber das, was die Geschichte bedient, wird von diesen drei Figuren erzählt.
Ja, und der Charakter von allen dreien wird in kleinen Momenten richtig gut beleuchtet, sodass du weißt, wie wer tickt. Das finde ich immer ganz cool. Wenn sie zum Beispiel am Fenster steht mit ihrer Zigarette und die Straße beobachtet und du siehst diese traditionellen Menschen, die da irgendwie hoch und runter laufen und wie sie sich dann verhält zum Beispiel. Und dass ihr egal ist, ob die Nachbarin sie jetzt schief anguckt oder so. Also das ist so dieses leicht Rebellische, dass sie halt auch, dass sie zwar trotzdem betet und eine gläubige Muslimin ist, aber auf der anderen Seite widersetzt sich auch manchen Traditionen.
Mhm. Ja, und das Besondere hieran finde ich eben auch, dass das geil gemacht ist, dass die Figuren alle im Verlauf des Films werden die immer dreidimensionaler.
Ja, stimmt.
Ohne dass sie hier groß ein Flashback auspacken und eine Backstory dazu erzählen oder so.
Ja, und die Dynamik ändert sich auch zwischen den dreien jeweils. Mhm. Finde ich auch sehr organisch, wie sich das entwickelt. Wie sie sich dann auch zu dem jungen Schneider verhält und so. das ist ja auch eine Entwicklung. Und wie er dann zu ihr auch steht am Ende des Films, im Gegensatz zum Anfang des Films, also es ist
ja
wahnsinnig gut geschrieben und wahnsinnig gut gespielt von allen drei Beteiligten. Also das ist sehr ruhiges, subtiles Schauspiel, aber richtig gut.
Ja, aber hey, die Regisseurin, boah, Alter.
Die weiß, was sie macht, meinst du?
Nee, ich meine, wie viel hat die für die Augen ihrer Protagonisten übrig? Alter, wie geil inszeniert die denn bitte die Augen der Leute?
Ja.
Ist ja unglaublich.
Ja, stimmt, die ist ganz oft nah dran, ja.
Und deswegen, also Salih Bakri, der hier Halim spielt, boah, Alter, der war für mich echt eine Erfüllung. Ja, was ist das bitte für ein geiler Typ?
Mhm. Ja, Mann.
Der spielt das so groß.
Ja, Mann.
Also ich meine, sie auch, ne? Also wie gestern schon gesagt hat, alle Beteiligten machen das hier super. Hättest du sie wiedererkannt? Weil wir haben die ja in Ascendi gesehen.
Mhm. Ach so?
Ja.
Ja.
Nee. Das war die?
Ja.
Ach krass, nee, das habe ich nicht mehr gewusst. Das ist die Frau aus Ascendi, okay.
Naja. Nee,
das habe ich nicht gewusst.
Ja, ich habe auch in ihrer Vita gesehen, dass die 2007 war, die in Berlin hier Shootingstar. Mhm. Also, die hat da ja auch schon ein paar internationale, also Corollianus war sie auch dabei. Die hat schon ein paar Hollywood-Filme auch gedreht. Genau.
Der Mann, der mich niemals liebte mit Leonardo DiCaprio hat er.
Da war sie auch gespielt. Dabei. Okay.
Ja. Ja,
also ich meine, 82 Credits, die hat schon verdammt viel gemacht.
Ja, ich dachte mir schon, dass sie da, in ihrem Gebiet ist sie bestimmt groß da, aber international hätte ich sie jetzt nicht erkannt.
Naja, er wiederum, im Ursprung ja Comedian aus Palästina. Und hat auch schon viele Filme gedreht, aber der Herr, der den Yusuf spielt, Ayub Nisui, einziger Credit, ja.
Krass, auch ein gutes Debüt.
Ja, ist wirklich gut gecastet.
Und einen Comedian dazu besetzen in dieser Rolle, das ist schon auch eine ganz krasse Nummer.
Mhm. Ja, aber der funktioniert perfekt in der Figur.
Ja, der ist super. Also du merkst irgendwie, dass der kein böses Gen irgendwie in sich hat und in sich trägt und allen Menschen eher offen gegenübertritt, aber irgendwie auch nicht allen Menschen offen gegenübertreten kann, weil er immer du merkst auch diese Last, die er mit sich trägt, weißt du.
Mhm.
Und das ist echt gut gemacht. Das ist wirklich ein tolles Drama.
Das
so still und ruhig, wie das ist.
Ja.
Das überrascht dich jetzt.
Hat dir also durch die Bank weg gut gefallen, ja?
Ja, wahnsinnig gut.
Mhm.
Also und auch trotz der Länge von 122 Minuten und trotz der wirklich ruhigen Inszenierung ist das ein stiller Film, aber
ja, siehst du, und das ist
wo
eben,
alle Department halt irgendwie
da würde ich Job war. Da würde ich ein Veto einlegen.
Dass ein stiller Film ist?
Nee, dass der trotz der Länge.
Danke. Das ist nämlich auch der
super funktioniert, weil es bei mein einziger, aber der schlägt mal richtig rein. Hier. Weil sämtliche langen Fahrten oder statische Einstellungen auf irgendwelche Stoffe und Details am Stoff und so weiter, das habe ich wirklich nach den ersten zwei Malen habe ich das kapiert, aber davon gibt es so viel und das könnte alles weg.
Ja.
Der Film könnte locker eine halbe Stunde, wenn nicht mehr, kürzer sein und wäre so viel besser.
Sehe ich genauso.
Alter, weil das Ding, boah, das ist so krass.
Die
also, weil die Story
wird ja in einer Viertelstunde schon eröffnet.
Eben.
Und danach tut sich ja relativ wenig in diesen 122 Minuten.
Du könntest das wahrscheinlich sogar auf eine Dreiviertelstunde runterkürzen und es wird immer noch gut funktionieren, weil die tragen das schauspielerisch so krass, dass sich das perfekt erzählt und da wiederholt sich halt auch ein bisschen was. Und auch wenn die hier eine schöne Entwicklung durchmachen, diese ganzen Detailshots auf Stoffe und so weiter, ich finde, das könnte alles raus, weil der lässt sich schon verdammt viel Zeit und ich kann gut damit leben, wenn wir eine Einstellung haben, wo wir eine Minute lang in die Augen von Salih Bakri gucken, weil da erzählt sich wahnsinnig viel, der Typ ist so krass. Und wie gesagt, also ich liebe, wie Mariam Tussani, wie die Augen inszeniert, Alter, das ist wirklich krass. Aber da ist ganz viel dazwischen, was unnötig das Ding unnötig in die Länge zieht. Und das fand ich wirklich, wirklich schade, weil ich habe das geliebt, denen dabei zuzugucken. Aber ich war immer wieder zwischendurch an einem Punkt, wo ich dachte, boah, Leute, komm schon, das braucht jetzt kein Mensch. Macht weiter so.
Ja, geht mir genauso.
Also für mich sind das zwei Geschichten in diesem Film. Das ist einmal diese Dreierkonstellation und was zwischen diesen Figuren passiert, wie sich das entwickelt. Das ist der Teil, wo du sagst, das ist interessant. Die zweite Storyline, und deswegen habe ich das überhaupt nicht gelangweilt verfolgt, das sind die Momente, dass ein Typ mit dieser handgemachten Kunst von Tradition zu Tradition, weißt du, von seinem Vater noch übermittelt und so, dass er versucht, das noch irgendwie aufrechtzuerhalten, auch wenn es natürlich nicht das Klügste ist, wirtschaftlich gesehen, geschäftlich gesehen und alles mögliche. Und auch so, man könnte es sich in vielerlei Hinsicht leichter machen. Und deswegen finde ich diese Aufnahmen, wie er mit diesen Stoffen umgeht und diese Szenen in dieser Schneiderei, finde ich genauso wunderschön. Das ist eine andere Storyline für mich, die für mich genauso funktioniert hat. Das war für mich nicht überflüssig, sondern auch diesen Teil finde ich super interessant.
Kann ich verstehen, aber wenn dann schon die fünfte Kundin ankommt und halt nicht versteht, dass die so unglaublich lange für die Näharbeiten brauchen und dafür kein Verständnis hat und sie kommt in der nächsten Minute halt wieder so eine Person rein, dann ist es für mich halt sehr inflationär und war halt nicht förderlich in der Dynamik. Ja, das war so auch ein Hauptkritikpunkt, den ich beim Gucken einfach hatte.
Also ich nehme bei so einem Film meistens weniger auch Längen wahr, wie du gerade oder wie ihr gerade bemerkt, aber bei dem hier habe ich es nicht getan.
Mhm. Geil. Ja, ich wünschte, das wäre mir auch so gegangen.
Da sind dann die Abstriche bei euch. Ja. Also bei Dave habe ich es mir gedacht, weil ich dachte, okay, Dave takt dich nicht ganz so hoch rein, weil der wird wahrscheinlich sagen, naja, fand ich schon ziemlich langweilig, hätte man kürzen können und so. Und also das war auch der Punkt, warum ich ihn ein bisschen runtergepackt habe.
Dazu kommt, ich meine, der Film ist aus dem letzten Jahr. Also ziemlich neu. Und ey, von mir aus, nordafrikanische oder überhaupt arabische Produktionen, die das Thema Homosexualität behandeln, ey, schießt die Dinger auf jeden Fall auf den Markt. Damit halt auch mal der letzte Hinterhof-Weltler checkt, wie mit so einem Thema umzugehen ist.
Hinterhof-Weltler ist auch schön.
Ja, die werden den Film auch nicht gucken.
Richtig.
Ich kenne die als Hinterwäldler.
Hinterhof-Weltler.
Ich vermische immer gerne was. Ja, ich bin da manchmal auf dem Holzdampfer.
Da ist er hier, der Fips Asmussen von Frohnau.
Aber so vom grundlegenden Thema her war das jetzt halt auch für mich natürlich keine Neuerung. Ist mir jetzt unglaublich gut gefallen, wie sensitiv vor allem die Hauptdarsteller das halt rübergebracht haben.
Sensitiv.
Aber so von der Grundprämisse halt auch schon häufiger gesehen.
Habe ich euch jetzt genau verkehrt rumgetippt oder was?
Sieht so aus, ja.
Verdammte Axt. Okay.
Aber du würdest schon, aber das trotzdem, also jetzt Prämisse nur her, unterm Strich ist das für dich trotzdem ein guter Film.
Ja,
oder?
Absolut, natürlich.
Okay.
Ja, ja.
Weil das würde mich schon wundern, wenn man so mit Arthouse-Filmen was anfangen kann und sagt, dieser Film ist scheiße.
Ja, aber weißt du, das hat bei mir halt auch dazu geführt, dass ich beim 10. Schwenk über den Stoff dann dachte, ja, siehst du, und das ist der Grund, warum so ein Arthouse-Publikum sich darauf einen runterholt, weil das suggeriert mir jetzt Kunst oder was. Und das fand ich so schade, weil, Alter, wie gesagt, die Inszenierung der Schauspieler hier fand ich so geil und diese Liebesgeschichte, mich hat das auch, also der ist lange nicht so gut, aber weil es wahrscheinlich auch so eine Thruple-Situation ist, gibt es einen deutschen Film, der heißt, ich glaube, 3. Da war ich auch mal auf so einer Premiere mit David Striso ist der. Und da geht es eben auch um so eine Dreierkonstellation. Aber irgendwie kam da bei mir was hoch jetzt hier beim Gucken, was das angeht. Also von dem Film von damals so. Essen ist drin geblieben, alles fein.
Ja, gut, kann man noch.
That's what she said.
Kann man noch zweideutig sehen, auf jeden Fall.
Ja, und deswegen war ich hier krass hin und her gerissen, weil ich das einerseits sensationell fand und auf der anderen Seite dann aber so ätzend, dass ich das so lang fand.
Ja, ist auch legitim. Also wenn man diesem Film was vorwerfen kann, ist, dass man vielleicht einige Szenen zu lange inszeniert findet. Aber ich persönlich habe mich halt dabei erwischt, dass ich gedacht habe, ich habe mit Stoffen und Schneidereien habe ich nichts am Hut. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und trotzdem habe ich mich in diesen Szenen, habe ich mich halt erwischt, wie ich gesagt habe, Alter, wie wunderschön das inszeniert worden ist. Weißt
ist
du?
Doch geil, Alter. Ist doch geil, dass der bei dir dann so funktioniert hat.
Ja, ja, eben.
Find das waren cool. Halt die Momente, super, wo ich halt keine Längen gemerkt habe.
Ja. Ja, nee, ist cool, dass das für dich so funktioniert hat, aber eben bei mir hat es leider dazu geführt, dass ich dann immer wieder dachte, schade, ich wäre gerne mehr bei den Figuren.
Voll. Also wenn du jetzt eine Analyse bei mir machen willst, was queere Stoffe angeht, Stoffe, welchen Film ich richtig gut fand, weil du hast ja Brokeback Mountain genannt und so weiter und so fort, ich mochte sehr Single Man mit Colin Firth und das ist ja auch ein Film, der sehr ruhig daherkommt. Und das ist ja auch Arthouse-Kino. Und das ist ja auch ein Film, der nicht grell ist. Und das unterscheidet sich halt von diesem...
Ja, das würde ich noch nicht als queeres Kino bezeichnen.
Was? Der ganze Film geht um diese homosexuelle Beziehung und um sein... Und dass er sich umbringen will und praktisch aus dem Leben scheiden will. Und die Geschichte, warum er sich umbringen will, hat ja auch was damit zu tun.
Okay, gut. Das war halt meine Meinung. Sorry dafür.
Nee, fein, aber... Also ich würde dich jetzt lieber fragen, was du daran nicht als queeres Kino bezeichnen würdest. Also...
Du willst jetzt echt so eine Diskussion aufmachen? Ich glaube, es führt zu nichts.
Okay. Ist das für dich ein Film, wo du eintacken würdest, ja gut, hier geht's schon um eine homosexuelle Beziehung, oder?
Sekunde, das habe ich nicht gesagt.
Genau.
Guess. Sekunde, ich habe nicht gesagt, dass es da nicht um Homosexualität geht. Das ist aber ein Trugschluss zu glauben, dass jeder Film, in dem es eine homosexuelle Figur gibt, gleich queeres Kino ist.
Dann würde ich auch nee, eine Unterscheidung das nicht. Treffen.
Dann wäre Police Academy auch ein Queerer.
Siehste?
Blue Oyster war.
Ja. Ja, vielleicht in dem Falle mehr als Single Man.
Vielleicht, ja. Okay, lassen wir die Büchse der Pandora mal geschlossen. Aber der ist mir halt im Nachhinein noch eingefallen und dachte so, okay, den mochte ich auch richtig, richtig gut, weil da schreien halt keine aufgebrachten transsexuellen Personen durch die Straßen. So. Das ist halt weit entfernt von hysterisch. Ich mag gar keine hysterischen Filme. Ich wundere mich auch, weil Lee sagt ja immer, der mag keine Filme, wo die ganze Zeit rumschreien. Und deswegen auch It's Always Sunny in Philadelphia hat er abgebrochen. Und bei Tangerine, da haben wir halt eine krasse Diskrepanz gehabt. Mhm. Und da wird halt nur, da wird halt nur geschrien.
Aber nochmal, ich fand den ja auch anstrengend. Das schließt aber auch nicht aus, dass er gut ist. Und ich habe aber auch gesagt, das ist eben auch die Sorte anstrengender Film, die ich danach eigentlich nie wiedersehen möchte.
Das hast du auch gesagt, das ist richtig.
Und deswegen, nee, dazu stehe ich. Wenn es anstrengend ist, ich finde es tendenziell natürlich schöner, wenn es ohne geht. Mhm. Aber manchmal erzählt es ja auch was.
Durchaus. Also bis jetzt bin ich kein großer Fan vom, wie heißt der Mann? Von Florida Project und Tangerine.
Ach ja. Baker.
Ja, Sean Baker. Mhm. Ich habe jetzt Red Rocket noch nicht gesehen, den würde ich mir noch angucken, aber mit den ersten beiden Filmen war so Medium unterhalten.
Ah ja.
Aber gut, zurück zu Das Blau des Kaftans.
Ja, was gibt's noch zu erzählen?
Habt ihr noch was oder sollen wir Punkte nennen?
Über 2 Millionen eingespielt, immerhin.
Mhm.
Das könnte sogar sein, dass das mehr war als das Budget.
Ja,
aber wie gesagt,
das ist ein typischer Festivalfilm.
Absolut Festivalliebling.
Ansonsten habe ich noch mir notiert, dass es damals der marokkanische Beitrag als bester International Feature Film für die diesjährige Oscarverleihung war. Mhm. Also stand anscheinend auf einer Shortlist, aber
hat es nicht geschafft.
Wurde zumindest mal eingereicht. Ja, und der hat in Cannes Premiere gefeiert.
Ja, stimmt. Mhm.
Das passt natürlich.
Ja, voll.
Total.
So. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst.
Wollen wir Punkte vorlesen?
Ich habe Angst.
Ja, lies mal vor.
Also IMDb 7,6. Der Film hat einen Metascore von 83. Rotten Tomato Kritiker sind bei 8,2. Mhm. 4,2 von 5 vom Publikum und Letterboxd 3,8.
Schon sehr gut, wa?
Lösen wir mal auf. Ich gebe 8,5.
Wow.
Ich hab's geahnt.
Alter,
verdammt.
Bin ich weit weg.
Ja, ich auch.
War die falsche Richtung, Jungs.
Ja.
So, Lee und Dave.
Guess, überrasch mal wieder. Ich bin bei 7.
Du eine 7 nur? Mhm. Wow. Okay,
kannst du mal klingeln, Guess. Ich bin auch bei 7.
Das wird dem Film echt nicht gerecht, Jungs, ey. Der ist viel zu schön, um dem eine 7 zu geben. Das ist unglaublich.
Digga, du hast Tangerine 3,5 gegeben, Alter. Du darfst aber gar nichts dazu sagen. Ey, was ist denn mit dir los? Alter, jetzt bin ich hier 1,5 Punkte neben dir und dann sagst du, beschwerst du dich.
You're a sweet, sweet whore.
Sehr gut jetzt. Ich rechne jetzt hier mal zusammen.
Die rechnet zusammen?
Ja.
In der Zeit.
Also, es ist ein schöner Film, aber wenn man den wirklich... Wenn man da eine Stunde weggekürzt hätte, dann wäre es für mich...
Eine Stunde, Alter?
Ja. Ja.
Dann geht ja 60 Minuten.
Ja, das Wesentliche kannst du in der Zeit erzählen.
Ich gehe mit dir allein ins Kino. Die anderen beiden sollen in Fast and Furious gehen. Nee, das war echt mal ein guter Film von ihm. Also, der hat mir gefallen.
Nee, das passt aber ganz gut mit dem Vergleich. Ich meine, wir haben ja als gemeinsamen Film auch Indiana Jones gebracht, der halt auch für mich einfach viel zu lange... Der war überhaupt nicht kurzweilig, also phasenweise vielleicht mal schon, aber mit 2,5 Stunden und der geht halt hier nur eine halbe Stunde kürzer.
Lustigerweise war ich da auch über euch.
Ja, das stimmt.
Also bei unseren beiden gemeinsamen Filmen heute.
Du bist halt ein bisschen geduldiger geworden anscheinend.
Habe ich punktemäßig da ein bisschen nach oben ausgeschlagen, offensichtlich. Ja.
Manchmal frage ich mich wirklich, für wen ich das hier eigentlich mache.
Unglaublich.
Für Silo.
So, jetzt
nein, also danke für den Tipp, Silo. Es war definitiv keine Zeitverschwendung.
Ist wahrscheinlich ein Film, den du dir früher oder später wahrscheinlich auch angeguckt hättest, weil du guckst schon eine Menge
definitiv.
So eine internationalen Stoffe, die irgendwie rauskommen sind. Also,
absolut.
Ein schwerer Stoff wird's. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Dave in den Lostopf kommt.
Nee, Mann.
Ja, also.
Sieht nicht gut aus?
Das sah ja davor schon nicht gut aus und das ist mit der Runde jetzt nicht besser geworden.
Ja, stimmt, hat sich ja noch entfernt. Also recht.
Ja, ich hab's.
Okay, schieß los.
Ja, das ist für Guess jetzt natürlich mal wieder gut gelaufen. Dadurch, dass er hier so gegen das geschossen hat, was er sonst so macht.
Gegen das Establishment.
Ja, dadurch hast du jetzt hier echt gut gepunktet in der Runde oder eben nicht gepunktet. So, finaler Endstand ist, Dave hat 6 Miese.
Uiuiui.
Ich habe 4,5 Miese und Guess 3,5 und habe damit gewonnen.
Yay.
Ja, ordentliche Diskrepanzen.
Heute Punkt für mich.
Ja. Jawohl, Glückwunsch.
Aber wir lernen ja auch draus für zukünftige Rezensionen. Man merkt sich auch, wer wie wo bei welchen Punkten lag. Insofern kann man ja auch eventuell mal mit reinnehmen in die zukünftigen Punkterate rein.
Hast du denn jetzt mal einen aktuellen Stand, wie es jetzt dann, ja, wenn du jetzt heute gewonnen hast, dann?
Ich glaube, ich habe jetzt angeschlossen auf ein 3-2, was die regulären Episoden angeht. Also du hast 3-1 geführt und jetzt steht es 3-2.
Na dann wird's ja spannend.
Immer noch für dich. Insofern gucken wir mal. Nächste Episode habe ich die Chance auszugleichen.
Sehr schön.
Ja. Dann bleibt uns noch zu sagen, dass wir nochmal erzählen, was wir in der Support-Episode besprochen haben. Und wir haben es kurz angerissen. Da ging es um einen der beiden Sean Baker-Filme, die sich Olli gewünscht hat, nämlich The Florida Project. Dann hat Lee noch über Coffee geredet. Ein bisschen Blaxploitation aus den 70ern. Cool. Pam Grier.
Yes.
Alessandro war mit dabei. Der hat Deadstream mitgebracht.
Geil. Grüße an Alessandro, Alter.
Grüße an Alessandro, der ist gerade im Urlaub. Also da nochmal schönen Gruß hin. Und ich habe über die nackte Kanone geredet. Den ersten Teil.
Ja. Mhm. Auch wieder sehr breit.
Ja, ja, geile Mischung. Jetzt fällt mir gerade ein, dass ich in dieser Woche nicht nur die nackte Kanone angekickt habe, sondern auch die Tribute von Panem. Vielleicht 2 Filme rein in den ersten Teil gebracht. Mann, also war nicht geplant, aber hat gut gepasst.
Ja, und bei nackte Kanone muss ja 33 und irgendwann ein paar Filme gucken, glaube ich, ne? Der dritte heißt auch 33.
Ja, so heißt der. Hm. Der zweite, den haben wir jetzt im Lostopf. Also ich habe es jetzt nicht eilig, den zu gucken. Insofern können wir mal gucken, ob der demnächst gezogen wird, aber normalerweise würde ich den jetzt natürlich irgendwann mal weiterführen. Hm. Aber ich kann ja mal gucken, ob der gezogen wird und dann.
Ach, ich dachte, es wäre ein Auftragsfilm, der zweite.
Nee, der zweite ist im Lostopf.
Der ist im Lostopf. Hm. Ah, okay. Ja, dann wird's dauern.
Das könnte dauern, aber.
Voll das System zerschossen hier.
Weiß man nicht. Wir können ja jetzt die Losfilme bringen wir jetzt auch in den Supporter-Visionen vereinzelt, wenn das Supporter sind, die hören können. Und deswegen haben wir so eine Zehnerziehung auch mal ein bisschen schneller abgehakt. Du bist ja auch wieder dabei. Hast du übrigens mitgekriegt, dass wir Repo Man getauscht haben? Also Lee macht den jetzt.
Ja, hast du mich ja netterweise sogar gefragt, wo ich meinte, ja, Logo.
Ja, fandst du nicht gut erstmal?
Stimmt, ja, gesagt, ich habe erstmal rumgepöbelt, so als erste Reaktion, wie es bei mir üblich ist.
Kommst jetzt aus dem erste Klasse Sitz vorne im Flugzeug, ja, musst jetzt in den Lagerraum gehen, aber musst halt durch.
Ja, ist das hier.
You do have a problem with the quality of help around here.
Absolut. Ja, und wenn ihr diese Support-Episode, die gerade genannte, hören wollt, dann müsst ihr euch bei Patreon und Steady kurz mal registrieren und dürft gerne monatlich an die Banausen ein bisschen was rüberwachsen lassen. So wie Classic Dave zum Beispiel macht seit Jahrhunderten und deswegen.
Ach, und Zusatzepisoden gibt es schon ab 10 Euro.
Ja, seit wie Classic Dave.
Ach, mein Abo läuft noch?
Dein Abo läuft noch. Soll ich genickt für dich?
Er hört die Episoden offenbar nicht. Na dann.
Nee, er hört sie nicht.
Nee, ich bekomme es aber natürlich mit, ne, in meiner wöchentlichen E-Mail. Neue Supporter-Episode sonntags wird dir, glaube ich, mal freigeschaltet.
Sehr gut.
Also, aus der nahbaren Perspektive immer noch unglaublich, wie viel Output ihr da habt. Respekt.
Also meine Vermutung ist, wenn wir die Supporter-Episoden von einem Tag zum anderen nicht mehr aufnehmen würden und nicht mehr rausbringen würden.
Das würde die Leute verrückt machen. Nee, die würden ein tiefes Loch spüren.
Das stimmt nicht. Die Hälfte der Supporterschaft würde es nicht merken. Du würdest es nicht merken. Hier, unser Kumpel David Grassinger würde es nicht merken, mein Kumpel John würde es nicht merken, die supporten und einfach nur, weil die supporten wollen. Die hören die Supporter-Episode gar nicht. Isa würde es auch nicht merken.
Machen wir das jetzt für die Katz oder was?
Nee, es gibt ja noch die andere Hälfte. Es gibt noch die andere Hälfte, die da durchaus reinhören, so Leute wie unser Zuvi und Co.
Ja, um Gottes Willen, wir wollen uns nicht beschweren.
Das ist jetzt nur ein Teil, aber ich glaube, ein paar würden es nicht merken.
Ihr dürft auch gerne supporten und da nie wieder reinhören.
Ja, ja, ist auch fein für uns. Ja. Aber ey, sonst können wir auch so White Noise einfach aufnehmen und irgendwie online stellen, 60 Minuten
gucken,
lang.
Ob es jemand merkt.
Mal gucken, wer es merkt, ja. Geiles Experiment, ja. Top. Wir bieten Support-Episoden jeden Sonntag. Wir machen jetzt Werbung, dass wir jeden Tag eine Support-Episode rausbringen.
Ja, genau.
Da ist einfach nichts drauf.
Oder wir nehmen einfach alte Episoden.
Ich würde gerade sagen, einfach randomize ein paar Rezensionen zusammenschmeißen als neue Episode.
Wir schneiden einfach aus unseren 3000 Rezensionen einfach eine neue Episode zusammen, so aus irgendwelchen alten. Geiler Plan, ey. Okay.
Vertauscht mal bitte noch die Punktevergabe dann so. Einfach eine willkürliche andere Punktevergabe damit rein.
Genau.
Nicht schlecht. Gutes Ding. Ja. Habt ihr noch was ansonsten?
Bei Dave bedanken wir uns natürlich auch.
Ja,
vielen
wie
Dank.
Immer.
Hammer cool.
Ist uns immer eine Freude. Du gehörst ja zu den 2,5 Gästen, die jede Woche kommen dürfen.
Wir sehen uns ja auch schon Montag dann spätestens wieder, ne, zum Kino.
Ja, Montag gehen wir zusammen ins Kino wieder, also
yes.
Kriegt ihr vielleicht mit Classic Dave, vielleicht ohne Classic Dave, auf jeden Fall gibt es wieder
genug Kinostoffe ich auf jeden Fall. Ja.
Ja, du hast ja immer Projekte, da machen wir uns keine Sorgen. Ja, dann.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Es war mir ein Fest.
Uns auch. Classic Dave von mir.
Ja, sprichst du mal für Dave gleich mit.
Ja.
Der hält sich da vorne vornehm zurück.
War es dir ein Fest?
Auf jeden Fall.
War es dir ein Fest?
Total.
Mir war es auch ein Fest.
Großartig.
Tschüss.
Tschüss. Bukake-Fest.
Bewegt Bild-Banausen.